weiter ans Werk.
Ja, liebe Leute, hier ist alles voll Schnee draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Das macht es ein bisschen gemütlicher. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in das neue Jahr. Wir sind wieder da mit mindestens 10 Zeichen, Folge 11.
Hallo.
Die Karnevalsfolge. Da ist der Marcel. Hallo, Marcel.
Hallo, Till.
Wie ist es bei dir?
Ja, Karneval, jemand, der hier aus der Region kommt und auch noch am 11.11. Geburtstag hat. Ich bin froh, wenn es dann vorbei ist. Du wohnst ja auch hier. Ansonsten, wie ist es? Normal, nichts Spektakuläres derzeit. Wie ist es bei dir?
Ja, ebenso. Hier ist alles, ich war ja eine Folge lang nicht da, weil hier alles privat ein bisschen drunter und drüber ging. Da glätten sich jetzt die Wogen.
Wie war es denn für dich mal eine Folge von außen zu hören? Da bin ich sehr interessiert, was du da so sagst.
Also das war faszinierend, weil das fängt halt an und dann höre ich ja zuerst deine Stimme und dann klingt es wie eine normale Folge und dann kommt plötzlich eine andere Stimme.
Ja, ne?
Und ich fand das sehr cool, weil ich auch gemerkt habe, dass mir diese Themenblöcke gut gefallen, die wir immer machen, dass die also auch für mich von außen funktionieren. Und das fand ich sehr gut. Ich fand auch die Themen, die ihr aufgeworfen habt, spannend. Vor allem, weil ich eben in meiner Themensuche für diese Folge gemerkt habe, nachdem ich mir über eins ein bisschen nachdachte, ach scheiße, das habt ihr ja schon behandelt. Nein, das war echt gut. Und die schien ja auch gut angekommen zu sein. Da war ja doch recht diskussionsfreudig in dem Thread dann.
Ja, finde ich auch. Also ich bin nur sehr neugierig gewesen, was deine Meinung geht oder halt jetzt auch, ne? Weil ich bin halt drin, wie du auch. Ja, ich bin auch ein, zwei Mal ausgefallen, aber wir haben gesagt, wir machen eine Klinikfolge draus. Also das nächste Mal, wenn du und Simon mal aufnehmen solltet, bin ich genauso neugierig. Und du bist natürlich trotzdem in unserem erlauchten Kreis, ne? Du hast natürlich alles gehört, bevor der Rest es gehört hat. Cool, dass du eine Bestätigung erfahren hast, sag ich.
Genau, es war definitiv eine positive Erfahrung. Jetzt, neues Jahr hat angefangen, auch ein neues Spielejahr. Hast du schon irgendwas Neues gespielt, irgendwas Neues entdeckt oder spielst du noch Altbewährtes?
Nee, ich spiele tatsächlich derzeit Inculinati, rausgebracht von Daedalic. Und das ist ein Spiel, Till, das ist normalerweise überhaupt nicht meine Masche. Also ich komme aus einem ganz tiefen Ego-Shooter-Genre und Inculinati ist rundenbasiert, es ist Comic-Stil, man muss überlegen, was man tut, bevor man es tut. Ja, nicht andersrum. Du hast es ja auch schon gespielt, hast du in den Thread geschrieben. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, weil ich spiele es dann immer so für ein, zwei Stunden in dem Zimmer meiner Frau und dann hilft sie mir dabei, weil sie als alte Brettspiel-Veteranin kann mir dann Tipps geben, das ist cool. Und außerdem bin ich über die Weihnachtstage total zum Kartenspiel-Fanatiker geworden. Ach. Also totaler Wizard-Fan geworden. Also das spiele ich mit Freunden die rauf und runter. Ja, genau. Also Inculinati, finde ich, ist cool.
Ich fand das auch, also mich hat das total gereizt, weil ich diesen Look schon so gut fand.
Ja.
Und dann war das irgendwann im Game Pass, vor einem halben Jahr, glaube ich, schon oder so. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach cool, habe das angespielt und ich muss sagen, das ist auch eine tolle Idee und ich fand die Umsetzung, ich fand das eigentlich alles gut, aber es ist einfach nichts für mich.
Ja.
Ich habe nach ein, zwei Stunden gedacht, ja gut, dann reicht mir das jetzt auch. Gibt's ja so Spiele.
Und ich muss sagen, lass mich das neu eben einhaken. Also ich spiele jetzt nämlich auch einen Game Pass. Ich habe mir den Game Pass jetzt vor einer Woche doch nochmal geholt. Einfach so, warum nicht? Ich habe keine Xbox zu Hause und auch kein Windows auf dem Computer, aber halt für Steam Deck ist der Game Pass richtig, richtig geil. Und da war dann halt Inculinati drin und es ist so, wie du sagst, ne? Spiele spielst du dann für ein, zwei Stunden an und dann kannst du es ja halt wieder dran geben oder so, ne? Und da fand ich das richtig cool und es hat mich gecatcht.
Ja, apropos dran geben. Ich habe tatsächlich so ein bisschen aufgehört, Starfield zu spielen.
Ich wollte gerade fragen, was wird denn bei dir gespielt?
Also gerade kein Starfield, das habe ich pausiert. Einfach, weil mein anfängliches, ach, das macht mir ja doch richtig Spaß, dem Gewichten ist, ich sag mal, bei so Spielen, die so lang sind, also ist ja, ne, wie gesagt, meine Fallout-Teile, aber auch ein Mass Effect oder auch ein The Witcher, da kommt man ja immer irgendwann in so eine kurze Durststrecke und irgendwas braucht das Spiel an, dass es einen weiter dran hält. Und das ist gerade bei den Bethesda-Spielen vorher, also Skyrim und Fallout, immer gewesen, dieses Explorationsding. Ich kann da einfach loslaufen und dann überraschen mich irgendwelche Quests oder irgendwelche Orte. Das ist aber bei Starfield einfach in diesem Grundprinzip mit den Planeten nicht mehr gegeben. Das heißt, das, was mich sonst immer für Stunden noch, obwohl ich das Spiel vielleicht gerade in der Quest nicht so spannend fand, gehalten hat, gibt es da nicht. Insofern habe ich das dann einfach mal sein gelassen und seitdem auch nicht wieder den Drang verspürt, nochmal eine Runde zu spielen.
Ach krass, weil ich hätte das gedacht, du sagtest gerade, ne, mit Planeten und so weiter. Ich dachte, genau da ist es doch eigentlich am einfachsten, interessante Welten anzubauen, weil dann fliege ich durchs Weltall, sieh einen Planeten, lande da drauf und was dann geschieht, ich kann ja alles aus einem Planeten machen, weißt du? Also als
könnte, ja. Ja. Das ist halt das Problem. Da sind ja diese prozedural generierten Sachen und die sich auch wiederholen. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich halt auf einem Eisplaneten eine echt coole Eis-Untergrundbasis finde. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Lande aber 20 Minuten später auf einem Wüstenplaneten, gehe in ein Haus und es ist die gleiche vereiste Untergrundbasis. Ab da wird es halt behämmert. Und deswegen habe ich also Planeten, die nicht zu einer Questline gehörten, gar nicht mehr angeflogen.
Okay.
Und die sind halt auch relativ klein. Also insofern, das habe ich nicht gespielt. Ich habe dann natürlich, was ich auch immer sage, natürlich mit meinem Sohn Fortnite gespielt, mittlerweile auch mit meiner Frau. Also das heißt, wir spielen zu dritt.
Oh cool. Ja, aber das ist doch richtig cool.
Ja, das macht halt einfach Spaß.
Ja.
Ne? Und ist natürlich auch bei den Klassenkameraden, Kameradin meines Sohnes jetzt voll weird, dass auch Mama Fortnite spielt. Und, aber das ist halt ganz cool. Und gestern, ich hatte leider, vorgestern hatte ich keine Zeit, ich habe aber Robocop installiert. Da bin ich ziemlich gespannt drauf.
Ja. Sag mal, nur mal aus Interesse, was mir eben in den Sinn kam. No Man's Sky, hast du da auch eine Geschichte?
Das habe ich ganz am Anfang gespielt, als es gerade rauskam.
Ja.
Als es halt noch nicht das war, was es jetzt ist.
Ja.
Und fand das tatsächlich gar nicht schlecht, aber auch nicht super. Und dann habe ich es irgendwann nochmal nachgepatcht gespielt und fand das dann schon ziemlich gut. Aber dann ist mir, glaube ich, Cyberpunk in die Quere gekommen.
Ja, weil ich habe es auch mal gespielt für 10, 20 Stunden, keine Ahnung. Und da ist genau das, was du gerade sagtest, ne? Also es ist sehr prozedural wirkt und so weiter und so fort. Aber mittlerweile ist es ja durchgepatcht von oben bis unten. Nee, genau. Hat mich nur interessiert und ja, genau.
Genau, ja, und was ich aber, da wollte ich noch kurz von erzählen, ich war ja gestern, hatte ich ja vorher gesagt, bei Insert Coins
e.V. ja, in Herne. Ja, witzig.
Das heißt,
ja.
Da habe ich all mein Spiel der letzten Monate aufgeholt. Also,
richtig
das
geil.
Das ist ein Verein, die sich zur Sicherung der Videospielkultur berufen fühlen und die haben da einen riesigen alten, ich glaube, es ist ein alter Karstadt oder so, ist auf jeden Fall so wirklich so mehrere große Räume. Und haben da ihre eigenen Sammlungen. Das heißt, da gibt es ungefähr 30 Flipper-Geräte, dann eine ähnliche Anzahl Arcade-Automaten.
Und die kannst du alle spielen?
Die kann ich alle spielen. Ich zahle einmal 15 Euro Eintritt und kann dann 4 Stunden lang, weil es gibt so 2 Slots pro Samstag, 4 Stunden lang, alles steht auf Freispiel, einfach spielen. Ne? Und es geht so, die Flipper gehen so von den 50ern bis Geräte, die dieses Jahr erschienen sind. Arcade-Automaten auch. Du konntest alte Neo Geo-Automaten spielen, kannst alte Mortal Kombat Street Fighter-Automaten spielen, aber auch relativ aktuelle Sachen. Dann auch House of the Dead und so ein Gedönse. Dann gibt es einen weiteren Raum, wo eine große Wand ist, wo 8 Gamecubes aneinander geschaltet sind und da sind 8 Fernseher und man spielt halt auf, da sind so schöne Kinosessel und dann spielt man gegeneinander Mario Kart. Und dann gibt es Räume, wo PCs von von weiß ich anno dazu mal bis heute stehen. Dann kannst du da alte Lemmings spielen oder Turrican oder Command & Conquer, dann stehen da Ataris. Und dann gibt es noch einen weiteren Raum, wo so Display-Konsolen, wie man die aus Kaufhäusern kennt, stehen mit Dreamcast und Xboxen und Playstations und Gamecubes. Und auch da kannst du dann spielen.
Richtig cool. Also du wirst da richtig durchgegangen sein, ne? Also,
Wahnsinn. Es ist wirklich toll.
Also Wahnsinn. Weißt du, was ich mir da gewünscht hätte? Dass du da ein Videodokumentationsding gemacht hättest für MCNZ, weil ich meine, das ist cool zu hören auf jeden Fall, ne? weil die Fantasie sofort anspringt, aber ich glaube, da wird so viel zu gucken gegeben haben, ne? Also, dass du da durchgehst und du siehst die Dinge, du kannst sie anfassen und alles blinkt und so und ich glaube, das wäre richtig cool gewesen.
Ich denke, ich werde da noch öfter hinfahren. Das ist ja nur ein Stündchen von hier. Ich wusste das halt vorher nicht.
Ja.
Und einmal im Monat machen die das für die Allgemeinbevölkerung auf.
Geil.
Das heißt, ich werde das noch oft tun, nur beim ersten Mal ist man halt vollkommen überwältigt.
Ja.
Aber ich habe auch gedacht, man könnte ja vielleicht mal mit einfach einem vor Ort filmen oder wen interviewen oder was weiß ich, da fällt mir noch was ein.
Oder ein Community-Treffen dazu machen oder...
Oder sowas, genau.
Ja.
Also das kann man ja alles mal überlegen.
Also fühl dich hiermit, nur von mir, dazu aufgefordert.
Ich habe aber insofern den Januar jetzt schon spielemäßig dadurch ganz gut verbracht, muss ich sagen.
Sehr
würde
schön.
Ich sagen, wird es Zeit, in unsere erste Folge 2024 richtig reinzustarten.
Community-Geplauder.
Das Community-Geplauder. Und der Marcel hat mich zwischen den Pforten dieser beiden Kategorien daran erinnert. Marcel, wiederhole es doch nochmal. Wir starten das Community-Geplauder mit etwas, was uns aufgefallen ist.
Ja, also, liebe Community, also mit der letzten Folge sind wir ja 10 geworden. Das ist schon geil und das ist rund. Aber Till, mir ist als irgendwas Rundes ist doch jetzt auch noch, oder? Also ich weiß
nicht. Also ich bin sehr rund, aber...
Ja, gut, okay, nein, abseits dir.
Ja, wir haben vor knapp einem Jahr auch die erste Folge mindestens 10 Zeichen aufgenommen. Das heißt, wir werden eins. Und da wir beide eins werden, ist es die 11. Folge. Das ist doch perfekt.
Boah, geil, oder? Was ein Jubiläum. Also, und was für ein Jahr? Hättest du gedacht, dass wir ein Jahr durchhalten? Oder was ist durchhalten, aber dass wir das ein Jahr machen?
Nein, am Anfang überhaupt nicht. Und ich hätte vor allem nicht daraus gedacht, dass wir dann noch mit anderen Menschen zusammen eine Webseite starten, auf der dann mehrere Podcast-Formate sind, die alle Folgen produzieren, stetig seitdem, und andere Texte erscheinen. Also es ist schon faszinierend, was man mit so ein bisschen, wir haben halt Bock drauf, auf die Beine stellen kann.
Auf jeden Fall. Also ich habe irgendwann mal vor 1 bis 1,5 Jahren Jagoda gefragt. Sag mal, ein Community-Podcast, kann ich das nicht irgendwie machen? Ja, mach das mal irgendwie bipapo, so mach mal einen Piloten. Okay, dann bin ich zu dir angehoppelt, Till. Würdest du das mit mir machen? Und du sagtest ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Simon gefragt. Simon hat auch gesagt ja, so. Und wir wussten ja eigentlich noch gar nichts. Also ich weiß noch eine Bemerkung von dir aus dem ersten Podcast, für die wir auch auseinandergenommen wurden. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen hakelig und unrund. Und dieses Feedback zu dem allerersten Podcast, den wir gemacht haben, das war ja der absolute Wahnsinn. Ne? Und dass wir das immer noch machen mit demselben Drive, wir verstehen es immer noch gut, mit Leuten jetzt, mit einem ganzen kompletten Projekt an Menschen, die Bock haben. Absoluter Wahnsinn. Und ja, also ich bin sogar ein bisschen gerührt, finde ich. Also das ist schon wirklich, ja, geil, was wir mal tun. Und ich bin stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Und es ist auch schön, dass wir immer noch mit dieser Community zusammenarbeiten können, aus der wir uns die Themen klauben. Und mir macht das auch sehr viel Freude. Also das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das so lange anhalten kann und anhält und das für uns auch jetzt, ich meine, wir sind so ein bisschen eingespielt an manchen Dingen, jetzt nicht das, was man nach außen hört, sondern wie wir das im Hintergrund produzieren, es geht alles ein bisschen flotter, das ist auch ganz gut und es bleibt aber spannend. Also das finde ich auch gut.
Und was ich auch cool finde, apropos Community, mit der letzten Folge, wo du dabei warst, das war vor 2 Monaten, da sagst du, ja, das Forum wird gerade ein bisschen ruhiger. Jetzt beim Durchsehen durch das Forum ist, also da hatte ich das Gefühl, das Forum ist explodiert im letzten Monat.
Ja, mir ist es tatsächlich etwas schwer gefallen, nicht weil da nichts stand, sondern weil ich Schwierigkeiten hatte, rauszufiltern, was hättet ihr denn nochmal besprochen? Oder in welcher Zeitraum war der denn ihr in der letzten Folge? Wenn man plötzlich eine Folge nicht mitgemacht hat, ist man so unsicher. War das quasi letztes Mal schon so, schwang das mit? Aber an sich, genau, es gibt auf jeden Fall Dinge zu besprechen. Ja. Es gibt schöne Wortbeiträge und dann fang doch mal an und sag mir, was du gefunden hast.
Ja, ich habe einige Sachen. Und das Gute ist, wenn ich jetzt anfange, darf ich ja auch wild glauben. Und ja, genau, also es gab einige Beiträge und ich fange einfach mal irgendwie so ein bisschen gefühlt mittelmäßig, oder nicht mittelmäßig, aber jetzt nicht so total schwer. Und zwar vom lieben Bormioli aus dem Thread, was denkst du gerade? Unserem Gedanken raushauen Thread. Von ihm ein Beitrag: Der DLC-Wahn geht mir gerade mal wieder richtig auf den Sack. Ich sehe im Steam-Sale haufenweise Spiele, die mich interessieren könnten, mag aber kein halbes Spiel kaufen und das Ganze ist mir dann jeweils doch wieder zu teuer, beziehungsweise passt einfach nicht zu dem Angebotspreis auf den ersten Blick. Was ich da so ein bisschen rauslese und warum ich das hier aufwerfe, ist, kauft man heute nur ein halbes Spiel mit jedem Kauf, weil halt damit zu rechnen ist, dass es immer wieder DLCs kommen und da wäre ich gegen, da würde ich nicht mit ihm gehen, weißt du? Wenn ich jetzt an sowas denke wie sagen wir jetzt mal ein Cyberpunk, da bezahlt man glaube ich ohne das DLC irgendwie 60 Euro für oder sowas, aber das ist doch ein komplettes Spiel und mir ist auch schon lang kein Spiel mehr untergekommen, dass ohne ein DLC nicht wirkt. Was denkst du da?
Ja, ich wüsste jetzt auch keins, was ohne DLC nicht funktioniert oder nur halb wirkt. Was natürlich ist, ohne Patch, aber für einen Patch bezahlen wir ja zum Glück noch nicht. Wer weiß, ob das nicht irgendwann auch kommt, dass man Day-One-Patches nochmal extra bezahlt, ansonsten halt was Unfertiges kriegt. An sich würde ich auch sagen, klar, wenn man so ganz klassisch aus einer Konsolen-Ära kommt, also bei PCs, ja eigentlich auch aus allen PC-Spielen, aber ich sag mal auch danach noch mehrere Jahre aus Konsolenbereich, da ist dieses DLC-mäßige kam relativ spät und so ein bisschen aufgefropft. Am Anfang war es ja einfach so, du kaufst ein Spiel, dann ist das und gut ist und dann fühlt man sich so ein bisschen immer nochmal an den Karren geführt, wenn man dann nochmal bezahlen muss. Aber wie du ja sagst, die meisten Spiele sind runde, fertige Spiele und erweitern halt nur eine Welt oder verlängern nochmal die Spieldauer. Also ich wüsste jetzt auch tatsächlich kein Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, so, ich bin jetzt fertig mit dem Spiel, wo ist denn hier der Rest?
Ja, doch, warte, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Also, wir haben ja eben schon mal über No Man's Sky geredet, ne? Und da, die haben das Spiel doch eigentlich erst fertig gemacht, als es schon lange draußen war, ne? Also, da kamen ja nochmal richtig viele Content-Patches, irgendwie, damit die Community sich beruhigt, und die hatten ja auch viele Altschulden irgendwie abzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das der generelle Status heute bei jedem AAA-Spiel ist oder bei jedem Spiel, das irgendwie generell rauskommt. Ich glaube doch eher nicht, oder? Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel Starfield erwähnt. Wie war das denn da? Das war doch eigentlich recht rund, oder?
Ja, und das würde ja nicht durch einen DLC erweitert. Das ist ja auch bei No Man's Sky, das ist ja nicht ein DLC, der kam, sondern die haben an dem Spiel weitergearbeitet durch Patches. Ich habe ja kein weiteres Geld in die Hand
Nein,
nehmen
nein, genau,
müssen.
du hättest, genau, nein, nein, dann lass mich das gerade mal klarstellen. Natürlich, du brauchst kein weiteres Geld, damit du überhaupt ein komplettes Spiel bekommst, aber vielleicht geht es ja auch darum, dass er unzufrieden ist, dass er ein halbfertiges Spiel für volles Geld kriegt. Weißt du, was ich meine? Wenn das erst nachher fertiggestellt wird mit Content-Patches oder was weiß ich.
Ja, okay, das wäre, also das finde ich auch manchmal schwierig. Ich meine, das liegt auch daran, es kann sich ja kaum noch jemand eine exorbitant lange Entwicklungszeit leisten. Also sowas wie Blizzard früher gemeint, die sind ja auch schon lange nicht mehr, weil dass die einfach immer gesagt haben, es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Und dann ein, jetzt gar nicht, ob einem das Spiel gefällt oder nicht, aber ein an sich perfektes Spiel auf den Markt gelegt haben, das schaffen ja selbst die nicht mehr. Das ist halt die Frage, ob das an den Mechaniken des Marktes krankt, dass man gar kein rundes, fertiges Spiel mehr rausbringen kann.
Aber was heißt perfektes Spiel? Aber sollte man dann auch bitte, also wenn man ein Produkt entwickelt, dann sollte man das doch bitte so rausbringen, dass ein Kunde auch was Fertiges in der Hand hat, oder?
Ja, wollen würde ich das auch. Ich glaube halt nur durch Aktienhalter und sonst wie im Nacken und irgendwelche Gesellschafter, die sagen, wir wollen diesen Termin halten und dann gibt es aber, also, ne, man will aber auch gleichzeitig verständlicherweise keinen Crunch mehr und ich glaube, da muss sich so ein bisschen noch was bewegen, bevor wir so wieder auf normale Produktionszyklen kommen, die das zulassen, dass man ein Spiel erst rausbringt, wenn es fertig ist.
Ja, ist richtig. Na gut, das war's von mir. Kommen wir zu dir.
Es geht hier in Wer hat den Gürtel Dezember 2023? Den Gürtel hat ja dann Warhammer Dingsbums gewonnen, Rogue Trader. Und darum geht es mir auch. Also, ich habe zwei Posts, einen von Luca, einen von Galahad. Die reagieren da auf einen Post vom VfB-Fan. Der hatte nämlich geschrieben, das Warhammer-Universum löst bei mir keine Gefühle aus. Worauf Luca schreibt, ich habe mit Warhammer auch nichts am Hut, kenne mich da null aus. Rogue Trader ist trotzdem sehr gut. Und Galahad antwortet noch darauf, This Warhammer ist für mich völlig neu. Die Lore lese ich nur so viel, um zu verstehen. Das Spiel ist aber einfach genial. Was ich da als kleine Diskussion rauspropfen würde, ob es manchmal vielleicht schwierig ist, wenn so oder für einen als selber doof ist, dass man sich manchen Franchises verschließt, weil man sagt, das ist nicht mein Ding, aber Spiele verpasst, die tatsächlich für sich gesehen ein super Spiel sind. Weil im Gegensatz zu, ich sag mal, einem Franchise wie Call of Duty, wo einfach klar ist, jedes Call of Duty ist halt Geballer, ist es bei Warhammer lustigerweise, die haben ja sehr viele Spiele rausgebracht und die sind alle unterschiedlich.
Ja, was mir da eingefallen ist, also wie viel von einem Spiel ist auch das Thema, weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt ein Franchise da ist, dann bist du ja immer in dieser Lore drin, diesem Universum, und wie viel von dem Spiel ist auch die Lore? Und du kannst ein Spiel ja auch zugänglicher machen, also dass du die Lore nicht kennen musst, dass du dann, dass es Leute trotzdem ermöglicht, Spaß zu haben an diesem Spiel. Aber wie viel musst du vielleicht kennen oder wie viel turnt dich auch ab davon, wenn du zu viel von der Lore ja vor die Nase gesetzt bekommst? Also ich habe das letzte Warhammer-Spiel, das ich gespielt habe, das war keine Ahnung, das war als es alles anfing mit Warhammer, wo man so Basen einnehmen musste und so diese Strategiespiele.
Also so eine Art Command & Conquer.
Ja, nur noch
Nee.
einfacher. Da ging es nicht um Basenbau, sondern sondern du musst auch von oben Einheiten bewegen und dann musst du aber Basen einnehmen, dann bekamst du Punkte und konntest wieder neue Einheiten anfordern und was weiß ich. Da hat mir das Spiel selber keinen Spaß gemacht, aber die Lore hat auch dazu geführt, dass ich davon irgendwie abgeschreckt war, weil ich mir dachte, boah, das interessiert mich auch jetzt gerade nicht. Ich will jetzt keine Kampagne spielen von irgendwelchen Völkern, die ich nicht kenne. Und jetzt mittlerweile, scheinbar, also es war vor 20 Jahren und jetzt mittlerweile, wenn eine Galahad hingeht und sie sagt, dass ihr das Spiel trotzdem Spaß macht, dann finde ich das cool und ja.
Ich finde das halt faszinierend. Ich wüsste gar nicht so viele andere Franchises, die unter ihrem Oberthema so viele Spiele vereinen. Also von Warhammer gibt es ja einmal diese Reihe, die fast schon so Gears of War-artiger Deckungsshooter sind, mit so einem von diesen riesigen Marines. Jetzt das Rogue Trader, bevor ich jetzt was Falsches sage, das hat doch eher so Rollenspielelemente, oder?
Vielleicht.
ich wollte mir das nämlich mal anschauen.
Ja.
Ja, genau, isometrisches, rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel, also ein Galahad-Spiel, hätte ich mir eigentlich denken können.
Cool.
Also das ist ja so, ich wüsste sonst nicht viele sein. Super Mario hat halt Rollenspiele und Jump'n'Runs und Rennspiele und sonst wie, aber die meisten Marken, die wir kennen, die besinnen sich ja eigentlich auf eine Grundart Spiel und weichen dann höchstens mal für so einen kleinen Ableger davon ab.
Ich bin bei dir, ja.
Wäre das nicht spannender, wenn man einfach öfter unterschiedliche Spiele macht?
Ja, natürlich, ne? Also ich wollte jetzt gerade damit argumentieren, dass gut, aber vielleicht nicht auch oft das Geld einfach nicht dafür da ist, ne? Eine Marke, sage ich jetzt mal, auszuschlachten, Anführungszeichen, das klingt jetzt schlimmer, als ich es meine.
Nee, ich weiß aber, was du meinst.
Aber das führt doch auch Leute wieder zu diesen Marken hin. Weißt du, weil, ne, also vielleicht gefällt mir das Spiel ja und darüber nähere ich mich auch der Lore an, ne? Also das ist doch eigentlich für ein Studio oder für einen Markenvertreiber auch, muss es eigentlich positiv sein, diese Spiele rauszuhauen.
Eben.
Und wenn das dann geile Spiele sind, ja, da sind du und ich sowieso dabei, ne?
Genau, also mir ist dann relativ gleich. Klar, ich greife eher zum Spiel, wenn Raumschiffe drin sind, als wenn das fellbehangene Waffenträger sind.
Ja.
Aber wenn mir jemand sagt, boah, schau dir das Spiel trotzdem mal an, bin ich erstmal offen dafür. Und dann ist mir auch relativ egal, ob das aus, also zum Beispiel, ich möchte sehr gerne Baldur's Gate 3 demnächst mal spielen. Ich habe aber noch nie ein Baldur's Gate gespielt. Das ist mir dann auch Latte.
Ja.
Also mich interessiert nicht, was war vorher.
Ja.
Wenn alle sagen, das Spiel ist sehr toll, spiel das mal.
Ja.
Dann teste ich das halt aus. Und insofern finde ich das spannend, dass da eine Marke ist, die halt für unterschiedliche Fans, weil ich glaube, dass Leute, die zum Beispiel einen Rogue Trader super geil finden, weil das Spiel, die Spielmechanik ihnen taugt, nicht unbedingt dieses Marines-Shooter-stumpfe Ballerspiel.
Auf jeden Fall, ja. Ne? Oder halt Leute wie ich, die sagen, ich habe keinen Bock auf ein Echtzeitstrategie-Ding da irgendwie. Ne? Aber wenn es da einen geilen Shooter für gibt, dann bin ich dafür offen, auf jeden Fall.
Gut, wen hast du noch Zitierenswürdiges gefunden?
Ach Gott, ey, das Forum war so voll diesmal. Ich möchte jetzt den VfB-Fan auch nochmal zitieren. Und zwar auch aus dem Thread, was denkst du gerade? Und zwar schreibt er einfach nur, beste Neuerung bei GOG, vielleicht ist es gar nicht so neu, weil ich es bisher nicht mitgekriegt habe. Und zwar geht es darum, er hat einen Screenshot noch gepostet, in dem gezeigt wird, wie GOG jetzt angefangen hat, Spielzeit aufzuschlüsseln. Hast du das gelesen bei ihm?
Ja, habe ich gesehen. Ich nutze ja selber kein GOG,
ja, aber,
oder GOG, aber an sich finde ich das sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, also liebe Leute, die ja kein GOG benutzt, scheiß drauf. Ob es jetzt um Steam geht, GOG, Xbox, Cloud oder was weiß ich, aber dass so Distributoren anfangen, Spielzeit aufzuschlüsseln, nämlich jetzt hier in dem Beispiel von VfB-Fan, geht es, oben drüber steht Spiellänge und 1,5 Stunden braucht man für das Hauptspiel, 2 Stunden Hauptspiel plus Nebenquest, 4,5 Stunden komplett und 2 Stunden Pi mal Daumen alle Spielstile. Und das finde ich richtig cool, weil im Endeffekt Zeit ist zu so einem Gut geworden. Also wir leben nicht mehr in den 90ern, wo man halt die Zeit mit dem verbracht hatte, was man auf Diskette hatte oder auf CD hatte, sondern wir haben heute ein Riesenangebot von Spielen und zwar rund um die Uhr. Wir sind mittlerweile keine Kinder mehr, sondern sind im Job. Du hast eigene Kinder. Also Zeit ist gerade der kritische Faktor bei uns und dass man dann irgendwie da aufgeschlüsselt bekommt, kommt, wie lang so ein Spiel ist, finde ich richtig cool. Vor allen Dingen, weil ich auch, also A, bin ich nicht mehr so ein Typ wie bei Witcher 3, der dann 300 Stunden mit einem Spiel verbringen möchte. Und B, bin ich gerade sehr zufrieden damit, auch mal ein Spiel abzuschließen, weil es dann ein sehr rundes Erlebnis ist. Ne? Und ich finde das richtig cool, was GOG da macht.
Ich finde das auch gut. Also das gab es ja schon, allerdings nur von externen Seiten. Also musstest du dann zum Beispiel schauen auf howlongtobeat.com.
Mhm.
Ist halt eine Seite, da kannst du alle möglichen Spiele nachschauen, wie lange sie ungefähr dauern.
Cool.
Und von Shop-Seite oder von Publisher-Seite vor allem war das bisher aber immer nur so ein Werbethema. Ne? Unser Spiel dauert so und so lange. Huhuhu. Aber ein nutzerfreundliches Thema, nämlich zu sagen, hier, du brauchst ungefähr so viel, wenn du alles machst, so viel, spiel das doch mal. Das gab es bisher nicht. Ich fände das cool, wenn das alle Shops implementieren würden. Würde mich manchmal auch vielleicht dazu bringen, so Spiele, auf die ich nur so durchschnittlich Lust habe, wenn ich dann aber sehe, okay, das dauert nur so 4-5 Stunden, würde ich denken, ach cool,
ich habe
am Wochenende diese Zeit, ich wollte gern was spielen, dann spiele ich doch dieses okay bis ganz gute Spiel, weiß aber, ich habe es abgeschlossen.
Genau das. Ich muss doch sagen, dass so ein Spiel, so was so überbordend lang auch angepriesen wird, ich nehme jetzt Starfield nochmal als Beispiel, auch in meinem Kopf irgendwie beliebig erscheint. Also was habe ich gespielt, was hast du mir empfohlen? Was hast du mir denn nochmal empfohlen vor ein paar Monaten? Auch so 3D-Adventure mit Action drinne.
Horizon.
Horizon Zero Dawn. So, das habe ich dann angefangen und da hatte ich nach 5 Stunden war ich da fertig, weil ich hatte einfach keine Lust mehr, weil es mir total beliebig vorkam. Ne? Ja, eben. Also ich finde diese Aufschlüsselung finde ich super. Genau.
Ich würde dir auch gerne mehr Shops implementieren.
Auf jeden Fall. Direkt auf Shop-Seite.
Ich habe noch ein Thema. Wir müssen natürlich, weil wir sind das Wasted Forum und auch wenn ich weiß, dass uns beide das nie so ganz mitnehmen konnte, das Studio, über die Schließung von, du wirst schon wissen, von Piranha Bytes sprechen. Da gibt es eigentlich viele Sachen. Ich weiß nicht, ob du da auch Sachen hast aus dem Post, aus dem Thread. Da kann man über viele Punkte sprechen. Also wir wissen ja, dass es viele LiebhaberInnen gibt bei uns in der Community, die mit diesem Studio groß geworden sind, die selbst die späteren von manchen als schlechter betitelten Spiele lieben. Jetzt nur mal beispielhaft, Cavaggio schrieb, ich finde, Björn und Jenny sind coole Leute und ich habe Gothic 2 damals geliebt, aber das ist über 20 Jahre her. Ehrlich gesagt fand ich alles, was danach kam, scheiße. Es wundert mich eher, dass sie so lange durchgehalten haben. Und demgegenüber stelle ich dann einmal Jean-Paul Richter. Natürlich stimmt es, dass Piranha Bytes nach Gothic 1 und 2, die auf ihre spezielle Weise immer Klassiker bleiben werden, den Sprung nach ganz oben verpasst hat. Selbstverständlich machen sie seitdem immer wieder dasselbe Spiel im groben Wertungsrahmen von 60-80%. Finde das dennoch aller Ehren wert, sie würden fehlen. Da hattest du ja auch drauf geantwortet. Das heißt, es sind so zwei Meinungen darüber. Ich finde es auch verwunderlich, dass dieses Studio so lange durchhalten konnte. Andererseits weiß ich ja auch, dass abseits von dem, was Spielepresse schreibt oder was Leute, die sich viel mit Videospielen beschäftigen, wie Leute, die sich zum Beispiel bei uns im Forum tummeln, über Spiele denken, immer noch einen ganz großen Teil VideospielerInnen gibt, die kaufen halt irgendwelche Dinge, die ihnen gefallen, die dann gar nicht in diese Wertungsmechaniken reinschauen, sondern einfach denken, Piranha Bytes, das mochte ich immer und dann spielen die halt Ilex oder Ilex 2 oder Risen oder sonst.
Ja, ja, die haben ja bis heute einen Eindruck hinterlassen. Also wie oft, seitdem du und ich in diesem Forum sind, wie oft haben wir Gothic 2 gelesen? Ne? Und jetzt nicht Ilex als Positivbeispiel, aber trotzdem haben die ihren Eindruck hinterlassen. Was ja nie so ganz zusammenpasste, finde ich, ist dieses Gefühl, dass sie heute AAA-Titel rausbringen, ne?
Mhm.
Und gleichzeitig aber diesen Eindruck, dass es eine kuschelige kleine Ruhrpott-Spieleschmiede ist. Und vielleicht sind sie auch dran gescheitert an diesem AAA-Anspruch, sollte sie ihn denn gegeben haben, ne? Vielleicht, ja, sind sie zu groß geworden. Ich meine, sie sind ja auch aufgekauft worden und ab dann ging es wohl bergab. Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich ein weiteres deutsches Spielestudio, das dicht macht nach Mimimi Games und Daedalic, die ja keine Spiele mehr entwickeln, noch rausbringen, aber nicht mehr entwickeln. Und das ist schade, sage ich jetzt mal, weil jetzt eigentlich nur Crytek bleibt. Also sagen wir jetzt mal von den Bekannten. Natürlich gibt es in Deutschland auch weiterhin Spieleschmieden, aber so von den bekannten deutschen Spieleschmieden, das finde ich schon wirklich schade. Ja.
Ja, ich finde es vor allem deswegen schade, weil ich ja, ich sag mal, im Filmbereich habe ich ja auch ein großes Herz für so die Mitte, so B-Movies und gehobenere B-Movies. Also alles, was gute Filme sind, die aber jetzt nicht super gut sind. Und ich denke, auch das brauchen wir halt im Videospielbereich. Das ist immer blöd, das Studio zu hören, dass man halt keine Superspiele macht, sondern nur welche, die ganz gut sind. Aber du kannst ja gar nicht immer nur Top-Titel spielen. Und es gibt einfach Leute, die mögen auch Sachen, die halt in Ordnung sind. Und wenn man das dann noch paart mit diesem, da ist so ein charmantes Ruhrbordstudio und die scheinen ja wirklich auch alle so nach außen sympathisch gewesen zu sein. Und dann hört, es ist vor allem jetzt geschlossen worden. Ich meine, man weiß nicht, wie, die werden ja auch einen Grund gehabt haben, warum sie sich haben kaufen lassen. Also wenn es den Blenden gegangen wäre, hätten die ja gesagt, hier, wir sind wie Gallien, wie die Gallier, wir lassen uns nicht kaufen, wir machen das alles für uns. Also da muss ja finanziell schon auch vorher schon eine Not da gewesen sein. Aber es ist trotzdem ärgerlich, dass einfach in so einem Verkalkulieren einer riesigen Investment Group wie Embracer, die halt einfach in einem während Corona-Zeiten aufgebauten aufgebauschten Gamesmarkt tierisch Geld um sich geschmissen haben und jetzt merken, fuck, das klappt so vorne und hinten nicht. Und darunter leiden dann jetzt so Studios, die halt eigentlich nichts falsch gemacht haben. Also die haben ja zum Beispiel keinen Gollum rausgebracht. Aber sie haben halt keine riesen Hits fabriziert.
Ja, also, aber ich meine, trotzdem ist da auch dieser Epos-Anspruch gewesen, finde ich. Ne? Also, ich bin nicht komplett drin, aber so von außen für mich hat's immer, auf mich hat es immer gewirkt, dass so ein Elex auch so den Epos-Anspruch hatte. Dass ein Elex dafür da war, auch Stunden, Tage, Wochen, Monate gespielt zu werden. Und mit so einer kleinen Mannschaft, ist es da nicht besser, du sagst eben, das sind immer mittelmäßige Spiele gewesen, ist es da nicht besser, auf eine Riesenwelt zu verzichten, die nicht so vollpacken zu müssen und dafür das, was drin ist, dann aber umso geiler zu machen, ne? Aber, tja, es ist, wie es ist, Till, ne? Das ist halt einmal mehr.
Weiß ja, nicht. Ist auf jeden Fall schade.
Ja, haben wir heute schon über Starfield geredet? Nein, oder? Na gut. Ich werde jetzt aus dem Thread, warum Last Game Standing so wichtig ist, Steam Awards 23 rausholen. Hast du das verfolgt, diesen Thread?
Ja, und auch diese Steam Awards, wo man ja, oder lies erstmal vor, was du vorlesen ja, willst, vielleicht nehme ich das sonst vor.
Ja, ich fasse da B-Killer 81 zusammen. Und zwar hat er rausgehauen, wer der Gewinner des Steam Awards Innovation war, nämlich Starfield. So, und nach allem, was ich so gelesen, gehört und konsumiert habe, ist Starfield alles andere als innovativ. Aber natürlich habe ich dich als eifrigen Spieler neben mir. Was sagst du denn dazu?
Ja gut, das ist ja anscheinend jedem außer Todd Howard selber, der das nämlich dann stolz gepostet hat, ja, gewusst, dass da einfach Leute bei Steam, wo das Spiel ja auch riesige Negativkritiken haben, in einem Troll-Move diese Kategorie vergeben haben. Selbst wenn, ich sag mal so, wäre das einfach das beliebteste Spiel des Jahres geworden, Geschenk, kann ich mir vorstellen, dass es einfach genug Leute gibt, die sagen, nein, ich hatte Spaß damit. Das Beste wäre schon streitbar, aber auch da, aber das Innovativste, das kann einfach nur beabsichtigter Hohn gewesen sein.
Ja, also können wir das so zusammenfassen, dass die Steam Awards einfach keine Aussage haben?
Würde ich sagen, ja. Weil da klicken einfach jeder, der da ist, klickt da kurz drauf. Und wenn er eh schon, ich sag mal, da sind so und so viele Spiele jetzt nominiert, da sind die, die du spielst, vielleicht gar nicht bei, weil ja schon die Auswahl zum Teil recht fragwürdig war. Also denkst du dir, mach ich mir einen Spaß, klick ich, Starfield ist das innovativste Spiel. Also ich würde das nicht ernst nehmen.
Okay, alles klar, danke dafür. Die lieben Leute, wir machen ja auch gerne mal Werbung für uns selber und wir haben ja alle den super geilen Text von Bistroa gelesen, Hatred, Kane und Lynch, ein 19-Seiten-Machwerk, das M10Z nochmal lektoriert hat, du warst da auch tief drin. Jetzt ist vor ein paar Tagen dieser Text erschienen und einige Tage später habe ich rausgehauen das gesprochene Wort, ein neues Podcast-Format, das ich auf die Beine gestellt habe und bitte schreibt mir doch im betreffenden Thread nochmal, wie ihr es fandet, was ihr euch vielleicht noch dazu wünscht oder wegwünscht, ist irgendwas doof oder pipapo, aber das würde mich sehr freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Gerne auch Texte schreiben. Ich habe mir Großes vorgenommen und das würde mich sehr freuen, genau, ja, wenn wir ins Gespräch kommen. Und das wäre meine Bitte an euch. So, Marcel, Ende.
Finde ich eine gute Bitte. Mit der können wir die Community auch abschließen.
Auf jeden Fall.
Dann waren das Community-Geplauder. Marcel und ich streifen unsere Boxhandschuhe an, laufen ein paar Runden um den Platz und werfen das beste Meme in den Ring.
Heute bist du dran. Heute bist du dran. Na, wie ist es eigentlich, letztes Mal nicht gewonnen zu haben? Können wir gleich drüber reden. Alles klar.
Das beste Meme aller bisherigen Zeiten.
Ja, die Boxhandschuhe sind an. Ich bin ein bisschen aus der Puste vom Rennen um den Platz. Marcel, diese Mal Memes. Ich habe ja letztes Mal nicht mitmachen können.
Mhm. Tut das
habe
weh?
Gefühlt trotzdem gewonnen, weil ich lachen konnte. Ach, das ist ja immer
okay.
Ein Gewinn.
Mist, ich dachte, du wärst traurig und ja.
Nein, ich weiß gar nicht, wer hat denn überhaupt gewonnen?
Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung. Also
Adrian.
Genau. Adrian hat gewonnen, aber was ich sagen kann, ist ja immer Marcel nicht. Also von daher, keine Ahnung.
Irgendwer wird schon gewonnen haben.
Ja, ihr werdet gewinnen beim Voten. Das ist wahrscheinlich jedes Mal für euch ein Sieg.
Dieses Mal, wer soll anfangen? Möchtest du mir ein Meme hinwerfen oder möchtest du erst überrascht werden?
Nö, ich lasse mich jetzt mal überraschen von dir, weil ich habe das letzte Mal vorgelegt.
Ich habe ein Meme rausgesucht. Und weil letzte Woche Adrian zwei Memes hatte, habe ich gedacht, diese Woche ist wieder Adrian.
Sehr innovativ.
Aber ich meine, der ist halt einfach gerade gut dabei, der Junge ist doch schön. Und zwar habe ich ein Meme aus, wer hat den Gürtel Dezember 2023? Und man kann das Meme, braucht man gar nicht viel erklären, ich erkläre nur die kleine Vorgeschichte. Es war so, dass in der Gürtelfolge eine wirklich unverschämte Falschbehauptung aufgestellt wurde.
Oh, scheiße, von mir?
Nein, in der Gürtelfolge, nicht in der mindestens.
Ach so.
In der Gürtelfolge, da hat Christian Schiffer frevelhafterweise einfach behauptet, dass Daniel Ziegner Sonic-Fan sei.
Ah, okay.
Das konnte der nicht auf sich sitzen lassen.
Das stimmt.
Worauf Adrian den Gegenbeweis angetreten hat, dass natürlich Daniel Ziegner ein Sonic-Fan ist. Und also haben wir...
das habe ich mir auch rausgesucht. Das ist
gar
geil.
Nicht ein richtiges Meme, sondern wir haben... Ich weiß nicht, ob Daniel das Tag und Nachts trägt oder ob er das nur zu bestimmten Anlässen trägt. Auf jeden Fall ein Sonic, der gerade dabei ist, Gas zu geben mit dem lächelnden Gesicht von unserem geliebten Sofakissen.
Und ich musste ihm gerade nochmal das 15. Like geben.
Ja.
Hey Adrian, was geht der ab im letzten halben Jahr? Ja, es ist natürlich, erzähl doch mal, was sehen wir denn da?
Wir sehen einen jungen, schlachsigen Mann, so sieht es ein bisschen aus, mit einem entweder selbst gebastelten oder gekauft, ich glaube eher selbst gebastelten Sonic-Kostüm, der auf irgendeiner Spielemesse dabei ist, gerade also loszurennen und Ringe einzusammeln und glücklich zu sein. Und dem Gesicht nach, wer könnte es anders sein als Daniel Ziegner, der größte Sonic-Fan der Welt.
Auf jeden Fall. Ja, Daniel, ich meine, das ist ja offensichtlich, ne? Die Beweise sind da und du wirst in meinen Augen jetzt immer ein anderer Kerl sein.
Sonic-Kissen werden wir ihn ab jetzt nennen.
Auf jeden. Ein würdiges Meme, lieber Till, aber schauen wir mal, ob du ankommst gegen das, was ich rausgesucht habe. Zum Glück, also du hast gerade aus meinen drei Memes nur noch zwei gemacht und ich entscheide mich jetzt hiermit zu einem sehr triftigen Meme und zwar in eigener Sache. Und so wie Daniel festgehalten wurde... Wurdest auch du festgehalten, mein Freundchen?
Oh nein.
Oh doch, oh doch. Und zwar aber richtig wurdest du festgehalten. Und zwar werde ich jetzt dir damit das Meme teilen. Und mir ist es so, als wäre das Meme schon mal irgendwie in unserer Auswahl gewesen. Aber naja, was soll man machen? Auch die Beweise sind hart, lieber Till. Die Beweise sind sehr hart. Und zwar wurdest du dabei gesichtet, wie du sämtlichen Abo-Fallen zugrunde liegst. Und zwar sehen wir dich auf dem Fließband in deinem grünen Arm, wie eine Spritze reinkommt, auf die beschriftet ist mit Netflix, Prime, Disney Plus, Apple TV, Apple Music und Game Pass. Ja, Till, was sagst du zu deiner Verteidigung?
Soll ich noch aufzählen, was dazugekommen ist, oder soll ich es lieber lassen?
Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das reicht doch eigentlich schon, oder? Das ist ganz schön erdrückend.
Ja, so ist es halt. Aber ich sage mal, du spielst mir damit ja in die Karten, weil egal was gewählt wird,
du
ich
wirst
werde gewinnen.
Ja, dann gut, läuft das heute mal anders als sonst, ja. aber ich konnte mir dieses Meme doch nicht nehmen lassen. Und das
ich finde es auch sehr schön.
Meiner Meinung nach das beste Meme aller bisherigen Zeiten, genau.
Dann stimmt ihr ab und wir rutschen ins Thema mit einem jubiläumsartigen Gast, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, oder? Ein Mensch, der... Also mit M10Z, ich meine, der auch dazu geführt hat, so ein bisschen, dass wir hier stehen, oder? Also mich inspiriert er oder bis heute und hat mich immer dazu inspiriert, seitdem ich diesen Podcast mache, diesen Podcast zu machen und auch, wie ich mich zu geben habe und so irgendwie.
Ja, ich bin gespannt, wie das wird und wie ihr das findet.
Ja.
Hört doch mal rein.
Hört da mal rein, kommt mit.
Und jetzt das Thema.
So, und auch die 11. Folge und ein neues Jahr bedeuten, wir haben diesen Block Thema für euch, in dem wir Gäste einladen. Und da wir jetzt eine Art Jubiläumsfolge haben, es gibt diesen Podcast ein Jahr, haben wir auch so eine Art Jubiläumsgast. Denn unser allergeliebter Christian Schiffer ist hier. Ihr wisst es, unser ehemaliger Wasted Papa, WASD-Gott und auch sonstiger Tausendsasser, was normalen Journalismus und Spiele angeht. Hallo Christian.
Hallo, danke für die Einladung.
Ist das nicht ein würdiger Gast, Till? Also du Christian, nur um das direkt vorwegzuschieben, Entschuldigung, ich will jetzt nicht die Moderation übernehmen, Till, ne? Nur so, ich bin so aufgedreht.
Freu dich doch.
Ja, ich freue mich total. Also Christian, dir wird ja bewusst sein, das, was wir hier tun mit M10Z und auch was der Till und ich hier tun und der Simon, das fußt ja auch auf deiner, auf eurer Vorarbeit. Also das ist so abgefahren, habe ich heute gedacht, dass vor einem Jahr ist der Typ, den du heute im Podcast hast, war der, bei dem man, dem man nur zugehört hat. Also ich freue mich mega, dass du Zeit gefunden hast, mit uns heute zu quatschen. Richtig geil.
Ja, natürlich. Ich meine, es imponiert mir ja auch sehr, dass ihr das weiterführt und ja, also das mir wird's immer warm ums Herz, wenn ich euren Podcast höre, und das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich dann da auch mal blicken lässt.
Wir haben jetzt gar nicht so richtig, also was heißt ein Thema? Du bist ja nicht ein Gast, wie man kennt dich nicht, man muss dich vorstellen, sonst wie dergleichen. Ich habe allerdings so ein paar allgemeine Sachen, die ich schon immer wissen wollte, weil ich ja auch aus früher Zeit WASD-Laser war und da mitverfolgte, was du gemacht hast. Dann hast du Wasted gemacht. Du hast immer ja schon so angeteasert, da steht noch was Neues in den Startlöchern. Was ich mich schon immer gefragt habe, du hast ja auch einen, jetzt hier Airquotes, richtigen Job, der ja auch schon toll ist und dich ausfüllt. Wo nimmst du immer diese Kraft her, das noch alles zu stemmen nebenbei? Oder verschwimmt dann manchmal, richtiger Job ist plötzlich das, was eigentlich dein Hobbyjob ist?
Naja, also woher nehme ich die Kraft? Ich meine, teilweise habe ich sie ja dann auch nicht mehr, ja. Das muss man ja schon auch sagen. Manchmal ist es schon auch zu viel geworden in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich schon so, dass ich, sagen wir mal, schon einen Job habe, für den ich halt Leidenschaft empfinde. Also ich bin halt sehr gerne Journalist und ich bin ja beim BR vor allem so ein bisschen zuständig für die Internetthemen und Netzthemen. Also wann immer ihr irgendwas, also es kann, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr mich im Radio hört, wenn ihr, was weiß ich, wenn es um irgendwelche Urheberrechtsfragen geht oder irgend so ein Zeug. Und das macht mir tatsächlich Spaß. Also ich mache das einfach total gerne. Ich war halt immer so ein Informationsjunkie. Also ich, wenn ich irgendwo auf eine S-Bahn gewartet habe im Vor-Internet-Zeitalter, habe ich alles abgesucht nach irgendeiner alten Bild-Zeitung, weil ich musste die ganze Zeit irgendwas lesen. Und irgendwann hat sich das, was mich da immer so getrieben hat, oder so meine Sucht nach Information, hat sich quasi irgendwann umgekehrt in so eine Art Superpower. Ja, weil natürlich als Journalist ist das natürlich eine unglaublich wichtige Eigenschaft, dass du neugierig bist und dass du so Informationen in dich aufsaugst. Und das, was sozusagen vielen Leuten, also es wird ja immer so gesagt, wir leben in so einer, oder gerade, das war so vor 10 Jahren, war das so eine Diskussion, bekommen wir eigentlich zu viele Informationen und versinken wir in Informationen und überfordert uns das alles? Für mich war es richtig geil, weil endlich hatte sich sozusagen die Gesellschaft in meine Richtung entwickelt, so durch Technologie. Und das ist halt etwas, ja, und das mache ich halt beruflich und das erfüllt mich auch. Und es gibt mindestens einmal in der Woche so einen Moment, wenn ich auf dem Rad sitze oder in der Trambahn oder sowas, dass ich mir denke, boah, was habe ich da für ein Glück gehabt? Also, dass ich so einen Job habe, der mich so ausfüllt. Also ich habe auch im Callcenter früher gearbeitet und das hat mich nicht ausgefüllt, aber und da gab es aber halt Leute, die haben das halt, also nicht nur wie ich, 20 Stunden gemacht in der Woche als Student, sondern halt 40 Stunden. Und da denke ich halt dann schon so, ey, für die war halt jede Minute Arbeit wirklich Qual. Und das war ein krasser Kampf um die Bildschirmpause. Also die sollte dann damals reduziert werden von 8 auf 7 Minuten, um dort Zeit, also um Geld zu sparen.
Und nur einmal kurz, hast du diese Arbeit im Callcenter genossen auch ein Stück weit? Also
teilweise. Also ich habe im Callcenter auch Bausparberatung gemacht, also für so Altverträge, und da haben vor allem Filialmitarbeiter angerufen. Und ich kannte dann mich krass gut aus mit irgendwelchen Bausparverträgen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das hätte ich eigentlich auch gedacht, dass ich das vielleicht länger mache oder mein Leben lang. Aber es gab eben auch andere Jobs, wie zum Beispiel einfach das Telefonbanking, also wobei dir angerufen wird und du tust die ganze Zeit Zahlen eintippen. Und da war tatsächlich dann so eine Bildschirmpause, also ob die jetzt 7 Minuten ist oder 8 Minuten, ein gewaltiger Unterschied. Und für die Leute, die dort gearbeitet haben, war es ganz klar, es gibt so das Reich der Hölle, das ist die Arbeit, und es gibt das Reich der Freiheit, das ist die Freizeit. Mhm. Und das hat mich dann schon sehr geprägt, und ich bin halt einfach total froh, dass es bei mir nicht so ist. Und das erklärt das auch. Und dann ist es halt auch so, ich meine, ihr wisst ja selbst, also ich mache beim BR halt diesen Job als so ein bisschen Internet-Experte, aber dann bespreche ich auch Spiele oder schreibe eben ein Buch über Verschwörungstheorien oder...
Du machst da auch richtig geile Artikel, also die kann ich jedem nur ans Herz legen, wie jetzt zuletzt über Spiele und Krieg und so weiter und so fort. Also ich finde deine BR-Arbeit auch ziemlich geil.
Genau, also das, also sagen wir mal so, ich habe halt ein großes Interessensspektrum, und das Interessante ist halt, ich kann halt dann viele so dieser Interessen, die ich dann halt darüber hinaus habe, dann eben in diesem Beruf dann halt auch noch ausleben, ja. Und vielleicht, um jetzt mal nach gefühlt einer halben Stunde auf deine Frage zu antworten, ist halt ganz gut, sozusagen beim BR, ich habe da zwar keine Festanstellung, aber ich bin da so fester Freier, nennt sich das. Also das heißt, der BR muss mir schon auch eine gewisse Beschäftigungszeit garantieren. Und da habe ich sozusagen meine Homebase. Und da weiß ich halt, da kann mir jetzt auch nicht so viel passieren, und da kommt sozusagen regelmäßig Geld rein. Und das erlaubt es mir dann, überhaupt andere Dinge halt zu machen und andere Projekte. Also wie zum Beispiel den Elon Musk Podcast oder sowas. Ja, ich muss da nicht drüber nachdenken, was wird danach passieren, wenn das fertig ist oder sowas, sondern ich habe halt so eine Homebase. Und das ist halt super, super wichtig. Das ist halt so wie, keine Ahnung, wenn du halt Stützräder hast am Fahrrad, dann lernst du halt irgendwann auch Fahrrad fahren, und du hast halt die Sicherheit, und dann kannst du vielleicht auch mal coolere Fahrradstunts machen. Und so ist das halt ein bisschen.
Das heißt also, im Grunde ist dieser Job bei dem BR für dich auch eine bessere Sicherheit, als wenn du jetzt gesagt hättest, hey, ich bin Videospielfan, ich gehe voll in den Videospieljournalismus, wo du wahrscheinlich heutzutage dann mehr mit Suchmaschinenoptimierung und Clickbait-Artikel beschäftigt wärst.
Ja, aber ich muss auch sagen, die Zeit, in der ich Computerspieljournalist werden wollte, die hat vielleicht sowieso nur vielleicht 3 Monate gedauert, und das war zwischen 13 und 13 3 1/4 so. weil es mir schon immer klar war, Spiele,
das ist zu eng.
Ja, ich liebe Spiele, keine Frage. Ich finde, das ist das interessanteste Medium, und das wird mir auch nicht langweilig. Also es wird das auch oft gefragt. Also ich finde Spiele immer noch krass geil. Also es ist einfach richtig, ich finde Spiele krass geil. Und jetzt ist es aber genau das, also was du sagst, es wäre mir dann halt zu schmal gewesen, also die ganze Zeit nur Spiele zu besprechen. Und ich habe halt, das ist sehr ideal, weil ich kann halt Spiele für den Deutschlandfunk besprechen. Das heißt, ich bespreche halt einmal im Monat ein Spiel oder vielleicht mal zwei. Und das sind dann halt auch Spiele, die ich genieße. Und das macht dann halt irgendwie einen einstelligen Prozentsatz von meinem Einkommen aus, ja, oder vielleicht ein Zehntel oder sowas, keine Ahnung. Und das ist genau richtig. Also es ist genau die richtige Beimischung, die ich da so haben will in meinem Einkommenspool. Und das finde ich super, weil ich merke schon auch, es passiert ganz, ganz selten, aber manchmal passiert es halt, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie, ist ein Termin reingekommen oder irgendwas ist passiert, und dann habe ich weniger Zeit, dieses Spiel zu spielen, als ich dachte. Und dann plötzlich kriege ich so eine Ahnung davon, wie das ist für so einen Tester, wenn der so einen Druck hat. Also wenn der so einen Druck hat bis zum Erscheinungstermin und muss der Test vorliegen und bla 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 bla. In der Regel habe ich halt diesen Druck nicht so stark. Und das ist so ein Winken, so könnte es halt auch sein, wenn du halt Spielejournalist wärst.
Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, was will denn der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Auftraggeber, was will DLF oder was will BR oder was auch immer, wenn du darüber schreibst, möchten die eher einen Erlebnisbericht von einem Journalisten?
Ja,
oder,
ja.
Weil ein Testbericht, ich meine, das Ding ist ja ziemlich ausgiebig, ne? Wahrscheinlich eher weniger.
Also ich bin ja so Vertreter von so New Games Journalism, war ich schon immer, also so diese Idee, dass man Spielejournalismus eher so wie Reisejournalismus begreift und eher subjektiv macht, was überhaupt gar nicht heißt irgendwie, dass ich die andere Form von Game Journalismus irgendwie falsch oder verkehrt finde. Es ist halt einfach nur eine andere Form und das kann alles super miteinander nebeneinander existieren oder es kann ja auch kombiniert werden. Ne? Also ich meine, dafür gibt's ja auch Meinungskästen und trotzdem den Testbericht und so. Und im Deutschlandfunk mache ich das ja für eine sehr breite Audience. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten von denen spielen keine Spiele. Also niemand spielt ein Spiel. Also sehr geringer Prozentsatz. Und deswegen versuche ich es dann immer. Und da ist natürlich dann der Ansatzpunkt von so einem New Game Journalism besonders interessant. Weil, mein Gott, das ist halt wie ein Reisebericht von einer Insel, auf der du zwar noch nie warst, aber dann halt vielleicht trotzdem irgendwie ganz, ganz spannend ist. Und damit löse ich halt so ein bisschen das Problem, dass ich halt, also auf der einen Seite stehe ich, finde ich sowieso diese Art von Journalismus interessanter, oder die passt dann auch besser zu mir, der ich ja jetzt auch kein wirklicher Profi-Games-Tester bin. Und zum anderen ist es halt auch von der Rezeption einfach viel besser, weil auch Leute dann etwas mit diesem Beitrag anfangen können, die keine Spiele spielen. Und ich habe schon oft das Feedback bekommen von Hörerinnen und Hörern oder Redakteurinnen oder Redakteuren, die gesagt haben, hey, du hast da dieses Fußballmanager-Spiel gesprochen, ich interessiere mich nicht für Fußball, ich interessiere mich nicht für Computerspiele, ich interessiere mich nicht für die Kombination, aber ich fand es richtig geil, wie du beschrieben hast, wie du, keine Ahnung, irgendwie den kleinen Verein dort in die erste Bundesliga geführt hast. Und da habe ich dann habe ich sozusagen verstanden und das war lustig und es hat mich 4 Minuten oder 5 Minuten gut unterhalten.
Da fallen mir direkt 2 Sachen ein. Zum einen, dass Games-Journalismus als solcher, der eher unpersönlich ist, wo der Journalist sich als Person rausnimmt, eher was Traditionelles hat und New Games-Journalismus halt eben nicht. Das ist wahrscheinlich genau das, was du was du eben beschrieben hast. Und ich habe ja gerade erst irgendwie ein neues Format bei uns gemacht, wo ich ja vorlese. So, und meine Eltern, oder nicht meine Eltern, das war irgendwer, war das ja nochmal? Auf jeden Fall irgendwer, der noch knapp älter ist als du, irgendwie, der sagte dann auch zu mir,
Sorry, ich muss gerade sagen, sind deine Eltern nur knapp älter als Christian? Ich glaube nicht.
auf jeden Fall ein älterer Mensch, älter als ich, ja, ich bin 34, scheiß der Hund drauf, aber sagte mir dann auch, wo ich zum Probehören gegeben habe, wo ich sagte, ey, oder wo er sagte, ich kann mit Computerspielen nichts anfangen, aber dieser Text, ich wollte dir einfach nur zuhören. Dass die Form halt da eher ausschlaggebend ist über die Rezeption, ne? Und
genau. Ja. Und ich meine, das Ding ist, damals, als ich die WASD hatte, da wurde ich ja dauernd auf irgendwelche Computerspiel-Journalismus-Panels eingeladen.
Mhm.
Und das,
wolltest du da hin?
Ja, das war total kurios. Also das ist ja auch sowas. Da gab es halt damals auch so eine größere Diskussion darüber, was ich total interessant finde, weil, keine Ahnung, es gibt bestimmt nicht oder nicht in meiner Kenntnis jetzt dauernd irgendwelche Panels, was ist jetzt der richtige Sportjournalismus oder so.
Ja.
Aber es gab so eine Zeit, da war das ein total gehyptes Thema und ich wurde dann dauernd zu so Computerspieljournalismus-Panels eingeladen, obwohl mich das eigentlich überhaupt gar nicht so interessiert, weil ich da so eine krass agnostische Haltung dazu habe, weil es gibt halt einfach unterschiedliche Formen von Games-Journalismus und die haben halt alle ihre Berechtigung. Und dann war das halt immer so, dass ich dann auch immer so für mich war dann immer so die Planstelle vorgesehen, halt den traditionellen Games-Journalismus zu bashen. Aber weil die das natürlich so erwartet haben als WASD-Herausgeber, dass das so ein bisschen meine Sichtweise sein würde. Aber das ist sie halt gar nicht. Also wenn wir es mit dem Sportjournalismus nochmal vergleichen, also natürlich, du hast im Sportjournalismus, hast du halt die 11 Freunde, die machen dir eine Story über 5 Seiten mit irgendwelchen krassen Fotos über die Frau, die bei Borussia Dortmund die Trikots wäscht oder so, total toll geschrieben. Oder über den Balleinfetter von Waldhof Mannheim oder so. Oder Pinkelpausen der Fans. Da gab es mal einen tollen Artikel, Pinkelpausen bei Auswärtsspielen. Ja, und dann gibt es halt den Kicker, der macht halt irgendwie Noten der Spieler und so und irgendwelche Taktikanalysen. Oder es gibt Taktikblogs natürlich und solche Sachen. Ja, und niemand würde sagen, also so wie die 11 Freunde das macht, ist komplett falsch. Oder so wie der Kicker macht, ist es komplett falsch, sondern das sind halt einfach unterschiedliche Ausprägungen von Journalismus zu einem bestimmten Gegenstand, die halt beide ihre Berechtigung haben. Und ich persönlich bin ja selber jemand, also auch wenn mir jetzt sozusagen, also New Game Journalismus vielleicht eher liegt und es halt jetzt gut passt, so für das Radiophone auch und so, ich bin ja jemand, der es richtig geil findet in der GameStar, wenn die eine Preview haben zu, was weiß ich, einem neuen Civilization, bin ich aber der allererste, der bei diesem komischen Kästen hängen bleibt, wo erklärt wird, wie viel Schaden jetzt so ein Streitwagen macht oder sowas, ja. Und das ist auch okay. Und ich hatte damals so ein bisschen den Eindruck, dass, sagen wir mal, so, naja, also kann man schon sagen, also die WASD-affine Zielgruppe oder auch Leute, die natürlich für die WASD gearbeitet haben, so ein bisschen herabgeschaut haben auf die, auf so die, den klassischen Game-Journalismus. Und das war etwas, das ich eigentlich immer falsch fand, weil es halt einfach nur anders ist. Also ich meine, es mag so, sagen wir mal, ein paar Übertreibungen gegeben haben. Also ich glaube, was schon Unsinn war, war die Zeit der GameStar, als sie versucht haben, so Unterwertungen zu haben, die dann summiert die Gesamtwertung ergeben haben oder sowas, ja. Das war totaler Unsinn. Und ich fand auch, also ich meine, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ein also so ein Testkasten wie in der Computerbildspiele unbedingt eine Seite umfassen muss, eine DIN A4-Seite. Also es gab da schon Übertreibungen und es ist natürlich auch völlig klar, woher das kommt, weil halt einfach die Spielemagazine am Anfang oder die Spielebesprechungen in Computermagazinen standen und das waren halt Computermagazine, die halt Tests zu technischen Geräten geschrieben haben und es ist ja eigentlich komplett logisch, dass man dann die Spieletests ähnlich aufbereitet, noch dazu, weil du schon auch, sagen wir mal, vergleichbare Dinge hattest damals, also Grafik konntest du schon vergleichen und Steuerung und Sound und sowas. Es macht eigentlich komplett Sinn, dass es sich halt daraus ergeben hat. Und deswegen macht es dann, also gibt es dann nichts irgendwie dann so da herabzuschauen und letztendlich hat sich das auch alles ein bisschen angenähert. Also die diese großen Wertungskästen gibt's nicht mehr, die Summieren gibt's nicht mehr. Die GameStar ist dann auch nach der WASD, ich weiß gar nicht, ob das eine Inspiration war oder nicht, auf jeden Fall passte das damals in die Zeit, ist dann auch dazu übergegangen, so größere Stories zu machen über Psychologie und Spiel und Politik und Spiel und diese ganzen Dinge. Letztendlich hat das, glaube ich, dann alles dazu geführt, dass wir einen besseren Games-Journalismus haben heute in Deutschland. Und eins muss ich auch noch sagen. Ich finde zumindest diese, so eine Wertung drunter schreiben, finde ich ja schon geil. Ja, also, weil es hat immer sowas von, jetzt musst du aber halt mal auch die Eier auf den Tisch legen. Ja.
Das muss aber dann auch eine Schiffers Spielebudenwertung sein und nicht so eine Allerweltswertung.
Genau. Ja, Moment, aber die muss ja trotzdem, musste ich die auch schon einmal korrigieren. Also, ich weiß es nicht.
Na, was ich allgemein sagen wollte, dieses richtiger, falscher Journalismus. Ich frage mich manchmal, ob das daran liegt, dass Videospielgeschichte noch relativ jung ist und andere Sachen wie Sportjournalismus und dergleichen relativ alt und gefestigt, dass man deswegen, ich glaube ja eh, VideospielerInnen haben ja auf diesen immer noch bescheuerten Verteidigungsmechanismus, das ist ein ernsthaftes Hobby, weswegen ja häufig über richtiges und falsches Gebaren in Bezug auf Videospiele gesprochen wird. Weil, oh, das hätte die und die Außenwirkung. Ich weiß noch, dass ich nach meiner Ausbildung habe ich kurzzeitig bei GameStop als Aushilfe gearbeitet. Und da mussten wir alle noch Anzug, also so Hemden und Buntfaltenhosen tragen, damit wir seriös wirken. Und dann habe ich Leuten Pokémon-Spiele und Doom verkauft, während ich so aussah wie so ein Versicherungsvertreter. Und erst kurzzeitig danach fing es an, dass man Jeans und Polohemd tragen durfte.
Das ist ja witzig.
Und ich glaube, so fühlt sich das für viele Leute auch mit diesem Journalismus, oder fühlte es sich an, das ist vielleicht jetzt schon etwas anders, aber diese Angst, ein Hobby zu haben, was halt auf das herabgeschaut wird. Und das kann nur durch Zahlen, Fakten und ernsthafte Berichterstattung verteidigt werden.
Ich meine, das ist ja auch wichtig, da waren gerade so viele Punkte, Christian, du hast ja so viel erzählt gerade, also es ist ja trotzdem wichtig, das, was du tust und was du die ganze Zeit getan hast, weil es wieder andere Leute dazu zu bewegt, den Journalismus, ich sag jetzt mal, fortzuführen. Also wie ich schon sagte, wir hatten die Lea hier, die ja auch für euch geschrieben hatten, die meinte zum Beispiel, dass die ihren allerersten Spieletext bei dir abgegeben, bei ihr persönlich und du ihr persönlich Feedback gegeben hast. So, und das heißt, durch dich ist so ein Mensch wie Lea jetzt bei, unter den Schreibenden, ne? Also das führt sich ja auch vor, das ist schon fort, das ist schon wichtig. Was ich halt nur ein bisschen herzlos finde oder ein bisschen, ja, schade auf jeden Fall, ne? Und unwürdig einfach, dass das nicht belohnt wird auf irgendeine Art und Weise. Also ja, aber da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass sich Journalismus heute nicht mehr lohnt. Was?
Ach, das würde ich gar nicht mal so unbedingt sagen. Also die WASD hat ja, also ich meine, es war ja ein Hobbyprojekt, aber für ein Hobbyprojekt war die ziemlich erfolgreich, ja. Also ich meine, da war immer eine schwarze Null und da konnte man sich schon irgendwie von den Einnahmen, was am Ende hängen geblieben ist, einen guten Urlaub leisten, so im Jahr. Und das, also wenn man das jetzt auf Stundenlohn runtergerechnet hätte, wäre es jetzt nicht viel gewesen. Aber naja, ich meine, es lag natürlich auch daran, dass das Magazin so krass teuer war, also mit Vierfarbdruck und durchgelayoutet und so. Also man hätte da durchaus irgendwie sagen können, okay, wir sparen irgendwie irgendwo an Geld und dann wäre das, glaube ich, schon, hätte sich das schon getragen. Also, oder gut getragen, also, oder noch besser getragen. Also, das würde ich gar nicht sagen. Und ich meine, so Leute wie Dom oder wenn wir so denken an so diese ewig langen YouTube-Dokumentationen, die Leute machen, das trägt sich ja schon. Oder ich meine, wenn du anguckst, ich meine, Stay Forever und The Pot, die machen ja vorzüglichen Computerspieljournalismus.
Die sind aber auch beides Gruppen, die vorher schon bekannt geworden sind durch Medien, ne? Also
ja, genau, aber das
aber,
ist ja.
Aber klar, ist ja egal.
Gut, aber
ist
das, ja ist,
egal.
Ja, das ja. ist ja sozusagen ein anderes Problem, also dass du ja, sozusagen eine gewisse absolut. Absenderkompetenz brauchst. Aber, und ich würde auch bei beiden unterstellen, dass die, was die machen und die können, nicht jeder kann. Also ich glaube, natürlich hat das sozusagen denen viel erleichtert, dass die schon bekannt waren und so. Aber ich meine, man darf nie vergessen, dass sie halt ein sehr gutes Produkt machen.
Auf jeden Fall, die wissen ja auch, was sie tun, auf jeden
genau,
Fall.
Genau,
ne?
Genau. Und das darf man nicht unterschätzen. Oder also da würde ich sagen, das ist schon einfach so der Hauptanteil und des Erfolgs. Und deswegen, ich würde da gar nicht so eine große Refinanzierungskrise sehen. Das kommt halt immer darauf an, wohin man da halt schaut. Und wenn man da den Kreis ein bisschen größer zieht, dann finde ich eigentlich, habe ich so den Eindruck, dass eigentlich Computerspieljournalismus besser geworden ist. Ich meine, natürlich gibt es nicht mehr die Zeit. Ich meine, als Gunnar Lott Chefredakteur der GameStar war, hatten die eine Auflage, die war so groß wie die vom Fokus. Ja? Ich meine, das gibt es halt nicht mehr, aber es gibt halt neue Finanzierungsmethoden und ich meine, ich würde auf jeden Fall sagen, der Gamesjournalismus ist besser, als er vor 20 Jahren war. Und da komme ich jetzt nochmal auf deine These zurück, woran das halt liegt und diese Diskussionen über Computerspieljournalismus. Das liegt natürlich erstens tatsächlich daran, dass es halt nicht so lange Computerspieljournalismus gibt und man dann halt eher um so eine Form ringt und dann Glaubenskämpfe austrägt und es natürlich dann einfach auch Generationen gibt, ja, die sich halt sehr schnell abwechseln. Also die, ich weiß ja nicht, die Gamers Global Generation ist halt eine andere als ich und unter mir gibt es natürlich auch wieder andere, ja, und die sozusagen, also dadurch, dass natürlich auch technologisch sich so viel tut in der Zeit, in der halt Game-Journalismus aufgekommen ist, gibt es da halt immer viel Bewegung und deswegen natürlich auch immer viel Diskussion darüber, wie man es vielleicht richtig macht. Und das Zweite, noch ganz kurz, ist, dass wir natürlich so, sagen wir mal, um das Jahr, also Anfang der Zehnerjahre, ja generell so eine nachholende Entwicklung hatten bei Games-Journalismus in vielen Bereichen oder generell bei der Diskussion über Games. Das ist so die Zeit, in der Games zum Kulturgut werden, als die Indie-Games aufkommen, als plötzlich über die Rolle oder Darstellung von Frauen diskutiert wird. So dieses ganze Ding losgeht auch mit Politik, mit Feuilleton, und so weiter, also plötzlich sozusagen so eine generelle, ernsthafte Beschäftigung mit diesem Medium eintritt, was auch viel mit dem Internet und sowas zu tun hat, und dass man da im Zuge dessen dann auch darüber spricht, wie der Journalismus dazu auszusehen hat und ob wir eigentlich über das Richtige sprechen, wenn wir über Spiele sprechen und ob wir richtig über Spiele sprechen, das ist da eigentlich nur logisch.
Ja, das finde ich auch total logisch. Ich bin bekannt dafür, hier einfach nur die wilden Thesen reinzuwerfen und das mache ich jetzt auch nochmal weiter. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, ohne jegliche Hintergedanken, also ich unterstelle dir A, dass du auf die Idee von Waze gekommen bist, kann auch sein, dass ihr da zusammen drauf gekommen seid, Aber ich unterstelle dir, dass dir vielleicht was da gefehlt hat, weswegen du sagtest, ich sehe da das Potenzial und ich würde das gerne machen. Stimmt da was von?
Wasted oder wer?
Ja, nee, sagen wir jetzt mal Wasted. Also ich bin ja erst zu Wasted dazugekommen. Genau, Till ist noch WASD-Leser gewesen.
Ich bin ja auch alt.
Ja,
ja, also gut, bei Wasted, da war es halt vor allem so aus der Motivation heraus, dass die Leute ja gesagt haben, es ist schade, dass es die WASD nicht mehr gibt. Und dann war halt irgendwie klar, okay, gut, wenn man wahrscheinlich jetzt was Neues macht, dann müsste es wahrscheinlich online sein. Wenn es online ist, was ist denn eigentlich interessant? Naja, eigentlich Podcasts sind interessant. Da habe ich ja sogar schon einen kleinen. Kann man das nicht irgendwie zusammenführen zu so einem Paket? Also das war sozusagen da die Überlegung. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt da also wirklich sozusagen ein klaffendes Loch gegeben hat. Das war bei der WASD damals anders. Also als ich die damals gegründet habe, keine Ahnung, 2010 oder wann, da war das tatsächlich so. Und bei Wasted, da würde ich sagen, war es vielleicht ein kleineres Löchlein, ja. Also wo man halt gesagt hat, okay, es wäre halt cool, wenn es sozusagen online ein Portal gäbe, das sich so ein bisschen formal und inhaltlich von den anderen unterscheidet.
Und wer jetzt Wasted, weil ja hier viele aus der Wasted-Community zuhören, jetzt hast du, ohne jetzt darüber zu bescheiden, war das gut, wir haben es ja alle sehr geliebt, sonst wären wir nicht immer noch hier, hast du das Gefühl, dass ihr im Grunde schon erreicht habt, was ihr erreichen wolltet, es hat dann nur an irgendwas gehapert oder war die Zeit einfach gerade nicht da für diese Art Portal? Weil ich habe ja auch von der Außenansicht, man hat ja aus anderen Foren oder anderen Communities manchmal gehört, dass die das nicht so ganz verstehen, was auch immer das bedeutet.
Ja, also ich glaube, das war eines der Probleme, dass wir das besser hätten erklären müssen. Also wir hatten ja immer noch keine vernünftige Unterzeile. Ja. Also ich meine, im Journalismus gibt es ja immer so den Küchenzuruf. Das heißt, wenn deine Mama in der Küche steht und du bist im Wohnzimmer und du musst ihr sagen, um was es in deinem Artikel geht, du beugst dich über deine Schulter und sagst es halt in einem Satz, das ist der Küchenzuruf. Ich glaube, die BWLer, bei den BWLern ist der Elevator-Pitch und den hatten wir bei Wasted nicht.
Ja. Ich finde schon, dass man das Wasted trotzdem klar für was stand. Also
ja, es stand schon für was, aber wir hätten, glaube ich, nochmal die DNA klarer herausarbeiten müssen. Aber letztendlich ist uns da, glaube ich, einfach das Geld ausgegangen. Es war natürlich dann auch so eine schwierige Zeit, auch mit dem Ukraine-Krieg und lauter solchen Dingen. Letztendlich würde ich schon so ehrlich sein und sagen, nee, also das, was wir uns da vorgenommen haben, haben wir nicht erreicht. Was ja auch okay ist. Also ich meine, manchmal macht man ja Dinge, um sie auszuprobieren.
Ja, und man muss es halt nicht treiben bis zur Selbstausbeutung. Ja, das ist vollkommen okay, finde ich auch. Ja, ja.
Genau.
Weil, also was du gerade mit diesem Küchenzuruf sagst, das glaube ich schon, dass das auch eine Sache war, weil, ich sag mal, man musste halt erstmal von sich aus eine Neugier entwickeln oder vielleicht Akteure kennen, um da reinzugehen. Und dann hat man nach kurzer Zeit sehr schnell verstanden, worum es ging. Aber das glaube ich auch, dass du durch einfaches Aufrufen der Webseite oder nur mal kurz davon hören nicht so richtig wusstest, was ist denn jetzt hier anders. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir das momentan fehlt. Ich habe zwar so, ich finde super, dass DOM immer größer wird, weil das auch Spaß macht und schön ist, aber diese Texte zum Beispiel fehlen mir dann schon sehr.
Ja, ich glaube, so dieses Humorige, ne? Also auch so, ich meine, so diese Formate, die wir hatten, also Last Game Standing, was es ja immer noch gibt, also es wird auch ein Finale geben. Ich
glaube, haben wir die Frage schon beantwortet.
So, das war ja schon alles, also ich glaube, wir waren da schon innovativ und ich meine auch so diese dummen Gutskala und die Quartettkarten und sowas bei Tests und so, das waren ja alles schöne Dinge, ne?
Ja. Ja, finde ich auch. Gerade das, was du sagtest, Humor, ne, das würde ja wieder zur New Journalism-These von vorhin passen. Da hast du gepunktet oder habt ihr gepunktet allgemein, aber natürlich auch zusammen mit Christian Alt, von jemandem, der jetzt nicht ganz in der Mitte steht. Das auf jeden Fall, denke ich auch, ja.
Was ich halt spannend fand, dass das so eine sehr diversifizierte Community auch angezogen hat, hat man ja auch bei dem Community-Treffen und so gesehen. Also es waren schon gemischtere Haufen als bei manchen anderen Spiele-Community-Treffen oder überhaupt nerdige Hobby-Treffen, die ich mal mitgemacht habe, muss ich sagen. Also scheint das ja schon einen Nerv getroffen zu haben.
Ja, und das waren ja auch irgendwie Leute, die sich auch sofort gut miteinander verstanden haben. Also, das war schon irgendwie so eine, also es war, also ich meine, letztendlich hat man ja immer gesagt, wir wollen so die Kneipe in der Computerspielwelt sein, so unter den
Ah ja,
Computerspielportalen.
ja.
Und wenn wir uns unsere Community-Treffen mal so angucken, das Gefühl hatte man dann dort,
Ja,
weißt
ja,
du,
ja.
Leute, die sich seit Ewigkeiten kennen, die da zusammenkommen.
Aber auch so bei so Formaten wie Redebedarf zum Beispiel, das stimmt schon. Also ihr habt da ja auch gepunktet in der Kommunikation mit der Community, dass ihr eben Formate hattet, wo ihr Leute auch für aufgerufen habt. Top 5 auch von Daniel.
Stimmt,
Das
ja.
waren immer, finde ich, so die stärksten Sachen, die ihr hattet.
Ja, also ich meine, also wie innovativ diese Top-5-Sache war. Also
Das war richtig geil, ja.
so ein Format bei X-Live zu machen. Oder ich meine, wenn man mal überlegt, ich meine, jetzt ist es komplett neu, aber ich meine, wenn wir mal gucken, wir hatten ja gleich bei der Gründung auf der Startseite diese FIFA-Spielebesprechung von der KI geschrieben, von
Echt?
ChatGPT
Stimmt, da war was.
2.0. Oder GPT 2.0, als noch niemand so darüber geredet hat. Ja, und jetzt ist das so das große KI-Thema und wird so den Journalismus umwälzen und sowas, ja. Und da war, also wahrscheinlich waren wir so sogar die allerersten, die das in Deutschland gemacht haben.
Okay, kurze Zwischenfrage. Wirst du Redebedarf wieder aufmachen? Für Schiffers Spielbude.
Nee, also Redebedarf, nein. Also ich kann schon, also es ist schon so, dass der Christian und ich natürlich überlegen und auch schon auch wieder so ein bisschen Feuer in uns entflammt ist, ob wir nicht was Neues machen wollen. Also wir haben tatsächlich eine recht kurzfristige Idee, die wir vielleicht sogar schon einfach im Februar mal ausprobieren. Und vielleicht machen wir auch noch mal was Größeres im Podcast-Bereich. Das wissen wir aber noch nicht. Wir wollen es da jetzt einfach doch nicht so, wir wollen uns da keinen Druck machen. Aber
Da können wir gerne gleich nochmal drauf kommen, wenn es so ein bisschen um den Ausblick geht. Genau. Ich hätte jetzt noch eine Frage tatsächlich, die euch beide angeht, weil der Till, der hat mir von einer illustren Anekdote, in deiner Wohnung erzählt.
da gab es ja nichts auszuhören. Das Einzige, weswegen ich Marcel erzählt, was ich super fand, wir sind ja zurückgekommen, wir waren ja feiern
ja.
recht lange. Alle waren gut angetrunken, ich trinke ja nichts. Und dass du in super müdem Zustand und gut Feierzustand auf der ganzen Taxifahrt eine Geschichtsstunde über die Viertel von München und wo sie in irgendeinem, ich weiß es schon nicht mehr, weil ich zahlengeschichtlich ein absoluter Depp bin, zu irgendwelchen Bürgerkriegsmomenten wichtig waren, hat mich vollkommen
Die Sendinger
fasziniert.
Mordweihnacht war das.
Ja,
Ja,
genau.
im
Guck
Spanischen
mal, du weißt
Erbfolgekrieg
es noch.
oder so im
Ja.
Umfeld. Ja, das damals war Bayern besetzt von den Österreichern. Ja, und da gab es dann quasi so einen Aufstand gegen die Österreicher, gegen die Kaiserlichen. Der war leider sehr schlecht organisiert und wurde dann sehr schnell niedergeschlagen. Und das war aber die Sendinger Mordweihnacht, weil sich das quasi an Weihnachten dann zugetragen hat. Und ja, die ganzen Straßen, wo ich wohne, hier in Sending, sind halt viele nach Anführern von diesem Bauernaufstand halt
Ich
benannt.
weiß gar nicht warum, aber für mich bist du auch irgendwie ein Bayer. Also, frag
Ja,
mich nicht
also
warum.
ich bin ja gebürtiger Münchner. Also meine Mama ist Spanierin, mein Vater kommt aus dem Rheinland. Aber ich bin in München geboren und ich bin halt Münchner. Ja. Und dann fängt man schon irgendwann mal so an, sich so zu interessieren, naja, wo wohnt man hier eigentlich? Und dann checkt man, ach, das ist ja
Da
interessant.
bin ich bei dir. Ich habe, als wir Lea hatten letztens, die ist ja sehr, sehr, sehr überzeugte Lokaljournalistin. Das macht sie zwar auch, um sich über Wasser zu halten neben dem Gain-Journalismus, aber die ist einfach sowas von verliebt in ihre Heimat, weil du dann durch den Lokaljournalismus einfach deine Heimat auch wieder ganz neu erfährst und kennenlernst und so weiter und so fort. Also irgendwie ist das so ein Ding. Und ja, wir haben das erste Mal über Spiele gesprochen, glaube ich, in Minute 55 oder so.
Ja, ich fand das nur auf jeden Fall super, weil ich gemerkt habe, so wie on fire du bei sowas bist und einfach dachte, cool, diese Leidenschaft, die du halt für Videospiele zum Beispiel hast, hast du halt, wie du ja eben am Anfang gesagt hast, allgemein für Informationen und Dinge. Und ich meine, geschichtlich und politisch hast du ja eh, glaube ich, so ein Steckenpferd.
Dann. Ja, also das hat mich, also das fasziniert mich tatsächlich so ein bisschen so, auch diese Geschichte mit der Sendinger Mord bei Nacht, weil, also nur in ganz kurzer Zusammenfassung bayerische Geschichte, die besteht nämlich daraus im 18. Jahrhundert, vor allem daraus, dass Bayern dauernd eins aufs Maul bekommt von Österreich. Ja. Also es wird ja immer so die bayerisch-österreichische Freundschaft so gewürdigt, also von Söder und so, aber es war halt im spanischen Erfolgekrieg die ganze Zeit so, dass Bayern war von Österreich besetzt und es war richtig scheiße. Ja. Und dann ist es halt so, dass sich das irgendwann dann umgedreht hat, nämlich Bayern hat dann das Heer modernisiert und es hat dann halt mit Napoleon paktiert. Und zum Beispiel hat Bayern auch damals, also das bayerische Heer, bei der Schlacht von Austerlitz eine größere Rolle gespielt. Und dann hat sich das umgedreht, weil nämlich dann Bayern plötzlich Besatzungsmacht geworden ist in Tirol. Ja. Ich glaube Tirol, genau. Und dann hat sich das quasi umgedreht. Ja, und dann irgendwann sind halt die Bayern mit Napoleon nach Russland gezogen und da kamen dann nicht mehr so viele zurück. Ja. ist alles irgendwie am Ende doch wieder tragisch ausgegangen.
Schade.
Ja, ja.
Ja, schade.
Ja, ja.
Na gut, ich werde nochmal versuchen, eine Kurve zu schlagen. Kommen wir mal auf LGS ganz kurz zurück. Also wir haben ein paar Fragen aus der Community und da geht es vor allen Dingen auch um LGS und ja. Zum einen natürlich, ob du und Christian vorhabt, in diesem Jahr ein Finale noch zu machen für das beste Spiel der Dachregion oder ob du werdet warten, bis ihr beide in Rente seid.
Also, natürlich werden wir diese Staffel beenden und ich hoffe sehr, dass wir sie in diesem Jahr beenden. Also man muss das ein bisschen erklären. Damals war es ja wirklich so, wir hatten halt, Wasted war es vorbei, wir mussten dann dieses Buch schreiben, wir waren in zig Projekten und da kann man natürlich sagen, ja, komm, einmal könnt ihr euch doch zusammensetzen und den ganzen Bums über die Linie schieben, aber es ist dann schwerer, als man denkt und irgendwann, naja, ich finde es auch irgendwie ganz witzig, dass es jetzt so lange dauert. man musste so lachen,
auch schöne
bei der
Memes
letzten
produziert.
Folge dann auch, weil die hat uns dann irgendwie total viel Spaß gemacht. Aber natürlich werden wir diese Staffel beenden. Ich meine, es war halt dann auch immer so witzig. Ich meine, die ganzen Memes im Forum und sowas, das war halt alles einfach schon sehr, sehr cool. Und ja, aber die werden wir natürlich beenden und wir werden uns mal Gedanken machen, wie wir das genau machen. Und ansonsten, den Gürtel haben wir ja auch regelmäßig weitergemacht.
Ja, der ist weiterhin.
Wir haben halt bei LGS einfach so ein bisschen das Problem identifiziert oder analysiert, dass wenn du halt Podcasts machst, ist es halt nicht schlecht, wenn du Kataloginhalte hast. Also das heißt, Inhalte, die einigermaßen zeitlos sind und einigermaßen Longtail hinter sich herschleppen können. Das hast du halt bei LGS nicht, weil warum soll man, weiß ich nicht, das zweite Viertelfinale aus der dritten Staffel hören? Ja? Also bei Redebedarf wäre es anders. Also Redebedarf hat einen Katalog.
Ist zeitlos. Ja, das stimmt.
Genau.
Absolut. Ja.
Ja, also deswegen, wir überlegen halt, also jetzt bei dem kleinen Format, was wir uns überlegen, das wird jetzt auch keinen Katalogcharakter haben, aber es ist halt einfach was wir einfach vielleicht ausprobieren wollen. Aber auf jeden Fall wollen wir halt bei, wenn wir was Größeres machen, wollen wir auf jeden Fall was haben, was eben so diesen Katalogcharakter hat.
Ja, und natürlich eine andere Frage, die uns alle interessiert, und zwar brennend, ist das Forum weiterhin, ne? Also das ist halt unsere Plattform, uns auszutauschen, zu kommunizieren und so weiter und so fort. Und ich persönlich hätte nicht gedacht, dass nach einem Jahr doch noch so viel übrig ist von den Leuten auf dem Forum. Du bist ja auch noch hier und da mal unterwegs.
Mehr, also ich schaue da schon.
Reinschauen, ja. Aber habt ihr vor, das Forum weiterzuführen und ist das Forum ein potenzieller Ort für zukünftige Projekte von euch? Also ich rede jetzt von dem Forum, vom Wasted Forum und vielleicht kannst du da was drüber sagen.
Also da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, weil es überhaupt gar keinen Grund gibt, irgendwas da zu verändern. Also wenn wir was machen würden, dann würden wir es, glaube ich, auch wieder bei dem Forum dann also einfach alles so belassen, wie es ist.
Okay, also ja, ja, das Forum also hat eine Zukunft.
Ich meine, wir haben ja einmal ein Forum umgezogen und das war schon schlimm genug.
Ja,
also
ja, 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 ja. Hey, super, nee, super, also super. Wunderbar. Das ist gut.
Ja, ja.
Ich habe noch eine Frage. Wo, seit es Waze nicht mehr gibt, jetzt ist ja letztens dieser Spiele-Aktien-Thread dann doch nochmal ein bisschen aufgelebt. War das was du nur podcastmäßig so richtig verfolgt hast oder hast du da auch tatsächlich, bist du da immer noch hinterher mit deinem Fonds und Spiele-Aktien? Oder ging das immer nur um den Wasted-Fonds?
Nee, ich habe privat schon auch ein paar Spiele-Aktien. Die allerdings alle nicht so richtig geil performt haben. Also Spieleaktien sind ja generell recht stark gefallen in den letzten 3 Jahren. Also das eine ist natürlich, dass die sehr hoch standen. Aber dann ist es ja schon auch so, und da wird, finde ich, fast ein bisschen zu wenig drüber geredet, dass die Spielebranche schon sich in einer veritablen Krise befindet. Ne? Also 2023, das ist ja das Interessante, war ja rein inhaltlich und künstlerisch und kreativ das beste Spielejahr seit 1998, aber ökonomisch war es ein ziemliches Katastrophenjahr für viele Spielehersteller. Ne?
Ja, das also, hat man ja auch in den Entlassungen gesehen. Ne?
Genau, also Entlassungen, Spiele, die keine Aufmerksamkeit bekommen haben, sinkende Aktienkurse deswegen auch. Also das ist richtig, richtig, also da wird viel durchgeschüttelt, und wenn man sich so viele der Quartalsberichte durchliest, viele, viele Unternehmen reden auch davon, sie konzentrieren sich jetzt wieder auf ihre Kernmarken. Es muss jetzt alles sozusagen alles wieder zurück auf, also sozusagen keine Experimente mehr und sowas. Und das ist schon ziemlich interessant. Und ja, aber ansonsten, ich meine, also meine Leidenschaft für Aktien hat halt viel mit dem zu tun, was ich halt am Anfang gesagt habe, so meine Informationssucht. Also ich mache das mit den Aktien vor allem deswegen, weil es dann immer so meinen Blick auf die Welt weitet, weil ich dann plötzlich irgendwie deswegen auch was lese, keine Ahnung, über irgendwelche Lieferkettenprobleme oder sowas, ja. Und dann plötzlich ich mich dafür interessiere, was eigentlich mit den Houthis im Jemen ist oder sowas, ja. Und das finde ich halt tatsächlich ganz interessant. Also bei Aktien geht es ja immer um Numbers and Narratives, und mich interessieren halt immer vor allem die Narratives. Und ich glaube übrigens, das ist gerade ziemlich gut, unser Portfolio. Das müsste ich mal nachschauen. Das wollte ich eigentlich nachschauen, wo das Community-Portfolio steht, weil ja sowohl Nvidia wir im Portfolio haben, als auch Microsoft. Und beide sind ja sehr stark gestiegen.
Ich fand's krass, trotzdem gerade, was mit der deutschen Spielelandschaft so ein bisschen passiert. Also Piranha Bytes ist wohl dabei, sich zu fangen, und die haben Entwarnung gegeben. Aber ich meine, wenn man an Data Leak denkt oder Mimi, das ist krass gewesen letztes Jahr.
Ja, aber das ist ja genau das Problem. Also ich meine, wer getroffen wird von dieser Krise, und ich glaube tatsächlich, dass ich da mal ein bisschen was Prophetisches in einer dieser Portfolio Royale Folgen gesagt habe. Das Problem, und zwar damals, als wir über Embracer gesprochen haben, da war auch meine These so ein bisschen, Embracer wird Probleme bekommen, weil die viele so Double-A-Spiele machen. Also nicht so richtig Indie, aber jetzt halt nicht so Triple-A. Und genau diese Double-A-Spiele sind ja die, die jetzt große Probleme haben. Das sind ja genau die, die hinten runtergefallen sind.
Meinst du, das liegt daran, sorry, dass ich das reinbreche, dass es so eine Corona-Blase gab, die jetzt platzt?
Genau. Also,
ja, ne?
Genau. Also erstens wurden zu viele Spiele gemacht, aber es gab natürlich auch Verschiebungen. Also ich meine, wenn du dir überlegst, 2021 oder sowas gab es noch ein Spiel wie, ach Gott, wie hieß das nochmal, dieses Koop-Spiel, was damals zum besten Spiel des Jahres Game Awards gewonnen hat, It Takes Two. Also ich glaube, ein It Takes Two hätte im Jahr 2023 viel, viel weniger Aufmerksamkeit. Genau. Und du hast halt, dadurch, dass sich natürlich auch nochmal Spiele verschoben haben auf das Jahr 2023, also ein Diablo und Starfield und sowas, hast du natürlich auch nochmal da so zusätzliche Dickschiffe gehabt, die natürlich den ganzen Sauerstoff weggeatmet haben, so Double-A-Spielen. Und dann hast du noch so ein Überraschungshit wie Baldur's Gate 3 und so, und dann halt einfach generell einfach viele Spiele, die in diesem Jahr noch erschienen sind, die halt super populär waren, Zelda und Mario und weiß ich nicht. Und da glaube ich, ich meine, weißt du, so ein Spiel wie von Mimimi Dings Productions,
Shadow Tactics Desperados.
Genau. Aber die haben ja, also so ein Shadow Tactics hat ja damals noch einigermaßen Aufmerksamkeit bekommen, aber dieses Shadow Gambit, glaube ich, hieß das jetzt, halt kaum noch, weil woher soll diese Aufmerksamkeit kommen? Und das ist, glaube ich, das Problem von Deutschland. Also das Problem von Deutschland ist halt, dass Deutschland ist halt ein, nicht unbedingt ein Hersteller für AAA-Spiele. Es ist vielleicht ein Hersteller von Indie-Games, aber jetzt vielleicht auch nicht, aber es ist vor allem ein Hersteller halt von so Double-A-Productions, also Shadow Gambit.
Von solide, guten
Spielen. Genau,
Spiele,
Shadow Gambit ist halt ein Double-A-Spiel so. Und genau diese Spiele sind halt unter die Räder gekommen 2023.
Und wenn man dann irgendwie mal über den Teich guckt oder so und da kommen Spiele wie Redfall raus, wo einfach keine Innovation ist, aber jede Menge Geld, also das kann ich mir ja schon kaum erklären. Ich verstehe diesen Release von Arkane nicht, also sorry.
Ja, verstehe ich auch nicht. Also vor allem da wiederum habe ich ja komplett falsch gelegen.
Echt?
Weil, naja, also ich hatte Redfall jetzt nicht so auf dem Radar, aber ich habe halt gesagt, Arkane ist für mich eines der aufregendsten Spielestudios der Welt.
Auf jeden Fall. Und zwar dann, beide. Austin und Lyon. Beide.
Genau.
Auf
und
jeden
dann
Fall.
Natürlich, mit, sowas ist dann natürlich.
Mit jeder
schwierig.
Preview habe ich mehr geweint. Es war so, oh, es ist absehbar.
Aber da ist,
einfach,
da, ist halt, da ist das schiefgelaufen und ich hoffe, die finden ihren Mojo wieder.
Ja, aber ich finde also, Deathloop fand ich schon nicht so geil. Keine Ahnung.
Ja, aber Deathloop fand ich was Besonderes.
Ja,
also,
es war
es,
was
also ist es für mich eine Geschmacksfrage. Ja. Also ich habe es auch nicht gemocht als Spiel, aber es war was Besonderes.
Ja,
also,
ja,
es ist ein besonderes Spiel.
Ja.
Und das ist schon, also so ein Spiel, bei dem ich mir dachte, okay, das ist ein Arkane-Spiel.
Wo bist du jetzt gerade mit deiner Aufmerksamkeit am meisten? Also wo wirst du gerade, das ist nur eine Interessenfrage, wo wirst du gerade, wo drehst du gerade ab, wenn auf Twitter irgendwas veröffentlicht wird? Bei welchem Studio?
Meinst, oder?
Ja. Ja.
Also ich, also gerade, also was mich jetzt total also interessiert, ist natürlich das neue Yakuza. Das spiele ich jetzt sehr intensiv. Habe ich auch besprochen für den Deutschlandfunk, werde ich auch im nächsten Gürtel was sagen. Dann verfolge ich sehr genau die Entwicklung von City Skylines 2.
Echt?
Ja, weil das
hast du schon gespielt?
Ich habe es nicht gespielt, weil ich liebe City Skylines so sehr, dass ich das nicht in einem unfertigen Zustand spielen will. Das würde mich zu sehr.
Ich habe Angst, dass es ist wie das erste, weil das erste ist halt richtig geil. Das heißt, ich brauche kein zweites. Also
ja, also ich glaube, an der Verkehrssimulation kann man eine Menge machen und wenn sie das irgendwie geiler machen, dann ist es für mich schon ein Kaufgrund.
Boah, und ich finde die Verkehrssimulation halt geil. Ich finde, das ist der Kern von dem ganzen Spiel. Für mich ist es kein Städtebau, sondern ein Verkehrssimulation.
Ja, natürlich.
So, weißt du?
Ja, genau. Aber es ist halt ein fantastisches Spiel und will ich einfach, dass es geil ist und die sollen sich Zeit nehmen. Aber das beobachte ich halt sehr genau. Und ansonsten, naja, natürlich We Are Football 2024 von Gerald Köhler.
Wir haben es erwähnt.
Genau. Das ist auch noch was. Und es gibt so ein Spiel tatsächlich von 11, von 11 Studios oder wie die heißen, aus Polen. Da gibt es zwei Spiele, wo ich sehr gespannt bin, also oder sehr beobachte. Das eine ist tatsächlich Frostpunk 2, weil ich liebe Frostpunk. Und das zweite ist, die machen im Februar kommt so The Taumaturg raus. Haben wenige auf dem Radar. Das ist so ein Rollenspiel einfach aus isometrischer Perspektive, ziemlich düster. Und ich glaube, das könnte ein Geheimtipp werden.
Das klingt ja ganz gut, weil ich finde, Frostpunk reizt mich vom Look und vom ganzen Ambiente und sonst wie, aber die Spielmechanik ist für mich als Spieler leider überhaupt nichts. Und wenn die jetzt ein anderes Spiel machen, was eher meine Bedürfnisse erfüllt, würde ich mich da auch sehr drauf freuen.
Da bin ich total bei dir. Ich würde mich da anschließen. Um das mal abzurunden, lieber Christian, also wir sind natürlich große Fans zum einen, wie du ja mittlerweile mitbekommen hast, zum anderen aber auch ziemlich gespannt, was die Zukunft und Christian Schiffer uns bringt, vielleicht sogar auch zusammen mit Christian Alt. Und ich mag das mal hervorholen, wir waren ja bei eurer Buchbesprechung, Till und ich, und ich meine, um Kopf zu haben, dich gehört zu haben, es wird was geben und es wird groß. Habt ihr da, also du hast ja eben schon gesagt, ihr wisst noch nicht so genau und auch noch nicht wann und so. Kannst du da ein bisschen was sagen? Wird was kommen?
Nee, kann ich leider nicht. Es ist nicht klar. Es ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Aber wenn was Neues kommt von uns, also jenseits dieses kleinen Formats, das wir vielleicht im Februar machen, ist auch noch nicht sicher. Wenn was kommt, dann wird es groß werden.
Dann habe ich nur noch, wenn du willst, hast jetzt noch kurz Zeit, der Wasted oder der MCZ-Community ein paar Worte dazu lassen.
Also es freut mich, dass alle so weiterhin an Bord bleiben. Und ansonsten möchte ich nur eine klare Aufforderung aussprechen. Beim nächsten Gürtel für Yakuza-like, wobei ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde es auf jeden Fall nutzen, um hier eine Gürtelabstimmung zu beeinflussen, aber ich weiß gar nicht, für welches Spiel. Ist die schon gelaufen, die für den Dezember?
Nee, ja.
Aber wir müssen neue, Gürtel Kampfnamen bestimmen.
Das stimmt, das ist noch nicht durch.
Da musst du noch eine Umfrage zu machen.
Ja, aber genau, wollte ich. Und dann ist mir aber eingefallen, eigentlich ist es ja geiler, wenn wir in der Folge, also in der nächsten Gürtelfolge, kurz über die Gürtelkampfnamen sprechen.
Das stimmt, ja. Dinosaurier gewinnen.
Und dann quasi die Abstimmung machen. Deswegen ist quasi jetzt nochmal ein Monat länger Werkzeug. Also es hat sozusagen, ich habe das nicht vergessen, sondern ich habe sozusagen mir nochmal Gedanken gemacht, wie es eigentlich besser ist von der Dramaturgie her. Deswegen reden wir nämlich dann nochmal in der Folge drüber. Und dann mache ich die Abstimmung.
Unser Edgar hat auch was richtig Geiles gemacht im Forum, wirst du gesehen haben, den Thread, der Gürtel der Schmerzen.
Ja, super.
Das ist eine richtig geile Überschrift. Ich hoffe,
aber das finde ich halt immer geil, dass sich so Sachen halt so entwickeln aus dem Forum heraus. Das ist schon immer sehr schön.
Gut.
Sehr gut.
Ja, dann, okay. Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, vielen lieben Dank, dass du hier bist. Das ist wirklich ein Adelstitel. Wir freuen uns mega und für mich persönlich auch. Also das ist toll.
Dann sehen wir uns im Internet.
Wir sehen uns im Internet.
Ciao.
Alles klar. Gut. Tschüss, Christian.
Bis dann, ciao.
Folge 11, oder wie man bei Spinal Tap sagt, This One Goes to 11, ist damit am Ende angelangt. Wir hatten auch im Januar 2024 Spaß. Wir hatten ein Thema. Marcel, bis hierher alles gut?
Ja, ich würde sagen, bis hierher alles gut, oder? Das war eine würdige Jubiläumsfolge auf jeden Fall.
So können wir auf jeden Fall auch demnächst weitermachen. Wie immer am Ende natürlich unser Aufruf an euch. Wenn ihr Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, wenn ihr irgendwie denkt, ich will auch mal aus meinem Mikro in die Welt gesendet werden, meldet euch doch bei uns. Das wäre wunderschön.
Das stimmt. Vielleicht, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein jugendfreies Hobby ein, aber wenn ihr interessante Menschen seid mit einem interessanten Job oder einem geilen Hobby, klar, meldet euch auf jeden Fall.
Genauso gilt das natürlich für MCZ. Jetzt ist ja, wie Marcel im Anfang der Folge schon sagte, gerade der Text von Thomas Heinschow, also Bistroa, rausgekommen bei uns, der immer ganz anders ist als alles, was wir vorher auf MCZ veröffentlicht haben und vielleicht euch nochmal ein Gefühl dafür gibt, dass da wirklich alles möglich ist und jeder einfach mitmachen darf und wir uns freuen, wenn ihr teilhabt.
Vor allem in dieser Kategorie, die hast du ja so ein bisschen aus der Taufe gehoben, sage ich mal, ne?
Genau, der Plan dahinter ist, dass man auch teilhaben kann, ohne direkt, weil bisher war es so, alles, was wir neu gemacht haben, war immer gleich eine eigene Rubrik. Also es gibt Podcasts, das sind dann feste Podcasts. Ginas Texte sind auch direkt eine eigene Rubrik. Da ist die auch gerade in der Mache, da kommt auch noch was. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, die sagen, ich hätte da eine Idee für einen Text oder für ein Interview oder für was weiß ich, aber nicht für mehr und auch nicht die Zeit für mehr und scheue mich so ein bisschen davor, mich direkt festzulegen. Mit dieser neuen Kategorie Open Beta müsst ihr euch nicht festlegen, sondern ihr könnt einfach einmalig bei uns erscheinen. Und wenn euch das aber Spaß macht, könntet ihr in der gleichen Kategorie irgendwann nochmal was veröffentlichen. Das macht es also, obwohl es vorher schon ein Mitmachformat war, vielleicht für euch noch eindeutiger, dass da einfach alle Menschen mitwirken können. Und bist du noch da, Marcel?
Ja,
gut.
Ich höre.
Gut, und dann haben wir, wie am Ende jeder Folge, auch in diesem Jahr natürlich für schöne Musik gesorgt. Diesmal ist es von einem Duo aus Aachen, Mino, und zwar sind das an der Gitarre und am Gesang Yamin und Guido spielt Bass. Wunderschöne Menschen sind das. Das ist so eine Art, ja, wie soll man es sagen, die haben früher viel und spielen auch noch viel in Punkrock-Bands gespielt. Die Sachen von Yamin, die hatte so Solo-Sachen, gingen aber ein bisschen in eine andere Richtung. Und zu zweit haben sie das jetzt mit so Elektro-Punk, also sie nennen es selber Disco-Punk. Es ist auf jeden Fall coole Musik von wirklich talentierten Musikern. Und daraus spielen wir euch jetzt aus der neuen EP einen Song.
Oh, ich bin gespannt.